immer so ein Archetype für die jeweiligen Spieler und bei mir ist das so der Archetype Island, also der kann wirklich einfach deinen Nummer 1 Receiver nehmen und den einfach ja, den abschließen praktisch.
Hallo und herzlich willkommen zur 240. Folge vom Cover 2 Podcast. Mein Name ist Luca und bei mir ist Simon.
Servus.
Zunächst, Simon, gleich wird der Julian uns noch beglücken mit seiner Expertise für Cornerback und Safeties, die das Thema dieser Folge sein werden. Wir haben so ein bisschen logistische Einschränkungen, nenne ich es jetzt einfach mal. Und zwar wird das folgendermaßen ablaufen. Der Simon und ich werden jetzt wie gewohnt die News durchgehen dieser Woche. Da ist ja dann doch noch was bei rumgekommen. Anschließend werde ich mit Julian so ein bisschen über ja, Cornerbacks und Safeties sprechen. Gewohnten Format, beziehungsweise wir gucken mal, wie wir so ein bisschen voneinander wegbouncen können, aufeinander aufbauen können. Aber thematisch, wie gesagt, Cornerbacks und Safeties. Und dann kommt der Simon noch mal ganz spät rein und damit wir auch seine Top 5 hier am Start haben, wird seine Top 5 da zum Besten geben. Ich muss kurz eine Sache hier klären. Ein bisschen Shit-Talk bekommen diese Woche.
Ja? Wir haben Shit-Talk bekommen.
Ich habe Shit-Talk bekommen.
Ach, du.
Ja. Alex, du Ach bist so. Angesprochen an dieser Stelle. Ich weiß nicht, wie der Tweet war, aber warte, ich müsste ihn jetzt raussuchen. Irgendwie, die Welt geht vor die Hunde und die ganze Welt geht vor die Hunde und Ed Lorca, erstmal, hoffentlich klingt meine Stimme gut in diesem neuen Riesenzimmer. Folgenden Hintergrund, ich habe gesagt, ich löse das Ganze hier kurz auf. Ich stecke hier im tiefsten Umbau, ich habe dir gerade Bilder geschickt, gerade die nächste Wand rausgerissen. Was dazu geführt hat, dass ja quasi Wohnzimmer, Schlafzimmer, Arbeitszimmer sich mittlerweile alles im selben Raum befindet. Und das war das Einzige, weswegen ich gesagt habe, großer Raum, aber der ist anscheinend gut genug gefüllt.
Aber auf dem Foto, was du mir geschickt hast, musstest du trotzdem noch die Hand mit der Rolex reinhalten, ne? Wow. Nein, Quatsch. Also ich glaube, das war auch alles nur Spaß.
ja, klar, war alles nur Spaß. Ich habe trotzdem gesagt, ich löse das hier mal auf. Ja. Rolex besitze ich übrigens nicht an dieser Stelle.
Ja, nur die Fake
aber ja.
Rolex vom Kalle. Unmündige. Ja. Ja, aber das geklärt, das ist ja gut. Wir haben... Es war eigentlich relativ ruhig, oder? Aber ich muss sagen, ich habe die Hälfte meiner Notizen, also ein paar Sachen, aber ich habe die Hälfte meiner Notizen tatsächlich verloren, weil gelöscht und schon eingetragen.
Hm. Oh je.
Aber du hast.
Ja, also ich habe hier drei, also nee, eigentlich habe ich hier ein Hauptthema, das ist einmal die Overtime-Regel. Spring-Meetings-mäßig, was dabei rumgekommen ist. Und dann noch halt ein paar Signings: Bobby Wagner, Kevin Howard, Bruce Arians Retirement. Und das sind so die Main-Punkte. Oh. Die wir jetzt kurz durchgehen werden.
Ja.
Aber lass uns mal starten mit den Overtime-Rules. Also, es wurde dann endlich dieses Jahr bestätigt, beziehungsweise der Antrag ist nach, glaube ich, jahrelangen Versuchen dann endlich durchgegangen. Ich glaube, 3 haben sich dagegen entschieden und 29 dafür.
Weißt du, wer das war?
Nee, tatsächlich nicht.
Nee, ich auch nicht. Nee,
ich habe nicht rausgekommen. Es wird ab diesem Jahr die Möglichkeit geben für Teams, die einen Touchdown kassieren, nochmal zu erwidern. Allerdings halt nur in den Playoffs.
Und beim ersten, also wenn der erste Drive direkt ein Touchdown ist.
Genau. Ich habe da kurz drüber nachgedacht. Und also es hat erstmal nur Vorteile, weil beide den Ball kriegen, Spannung etc. Kann nur gut sein. Nachteile eigentlich keine. Wo ich mir dann aber drüber Gedanken gemacht habe, sind die strategischen Aspekte, die daraus entstehen. Und zwar, wenn du mal überlegst, so du machst, sagen wir mal, du machst im ersten, erstmal ganz andere Frage, lieber Receiving zum Start der Overtime oder lieber Kicking?
Ich glaube immer noch Receiving.
Also du sagst lieber Vorlegen?
Ja.
Okay.
Plus, weil einmal das, weil du vorlegen kannst, plus deine Defense hat auch nochmal mehr Zeit, sich auszuruhen.
Ja, stimmt.
You know.
Nach 4 Vierteln. Macht Sinn. Was ich mich dann gefragt habe, ist, sag mal, du machst dann einen Touchdown im ersten Drive. Mhm. 2-Point oder nicht? Puh. Weil, ganz ehrlich, der Extrapunkt hat an der Stelle überhaupt keine Bedeutung mehr. Also klar, du kriegst, wenn der Gegner einen Touchdown macht, den Ball dann wieder. Ne, wenn also, er auch einen Extrapunkt macht.
Ja, wenn du den Extrapunkt machst, genau, einmal das, plus wenn der tatsächlich selber für die Two-Point geht und du das hältst. Ja. Also gut, das ist Analytics dann wahrscheinlich am Ende des Tages. Da kann dir hier Mr. Taylor mehr zu sagen. Nee, nicht Mr. Taylor. Wie heißt der? Chargers? Doch. Nee.
Taylor? Wie meinst du?
Head Coach.
Ach, Brent Staley.
Brent Staley. Taylor ist Bengals. Ist ja alles Rams.
Ist alles Rams im Endeffekt.
Ja. Ja, es ist wahrscheinlich komplett Analytics in dem Bereich, aber wahrscheinlich die gleiche Frage wie sonst auch überall in der Form. Also ich würde wahrscheinlich trotzdem für einen Extrapunkt gehen.
Nee, weiß ich nicht. Also ich glaube, ich würde die Two-Point machen, weil klar, auf der einen Seite, wenn du einen Touchdown dann kassierst, hast du verloren, sollte deine Two-Point failen.
Richtig.
Aber auf der anderen Seite ist es halt so, dass du erstmal noch extra Druck aufbaust und halt im besten Falle, also sagen wir mal, du machst einen Extrapunkt und im besten Falle sollte der Gegner scoren, den Ball einfach wiederbekommst und nochmal scoren musst. Das ist dann halt wirklich, auch wie du sagtest, eine Frage von wegen, wie fit sind deine Spieler jetzt gerade noch? Ne?
Ja, weil aber dann ist ja noch. Ja, ich glaube auch, die Frage wäre auch, also keine Ahnung, Touchdown, Field Goal oder Extra Point und Gegner macht auch direkt Touchdown, Extra Point, also unentschieden. Erste Mannschaft kriegt den Ball wieder zurück. Wenn die scoren in irgendeiner Form, haben sie ja gewonnen.
Ja.
Na gut, dann ist das natürlich eine dicke Frage, ob du als zweites Team dann wahrscheinlich im Regelfall eher für die Two-Point gehst, anstatt zu sagen, du machst jetzt einen Punkt, um auszugleichen und gibst dann dem Gegner die Chance, nur scoren zu müssen mit einer komplett schwachen Defense. Also der zweite Team, wenn es die Chance hat, wird wahrscheinlich immer für eine Two-Point gehen, außer das erste Team hat die Two-Point verkackt. Vor dem Hintergrund hätte ich dann aber immer noch gesagt, als erstes Team, als Receiving Team, nimmst du den Extra Point. Mhm. Und wenn die anderen einen Touchdown machen, dann hast du halt die Chance, es über Dingens abzuwehren in der Form.
Über die Two-Point.
Okay. Ja, wenn die verteidigst, hast du halt gewonnen. Klar, wenn du selber vorher die Two-Point machst, die verkackst, dann hast du verloren, weil dann gibst du das Easy Out mit einem Extra Point.
Ja.
Und ja, schwierig. Aber ich würde wahrscheinlich für den Extra Point gehen.
Ich habe leider die Befürchtung, dass wir, ja, da, wenn es alles schief läuft, sehen wir wahrscheinlich dann nächstes Jahr gar keinen. Also gut, wir haben dieses Jahr relativ viel Overtime gesehen. Mhm. Aber ja, im Zweifelsfall werden wir das überhaupt nicht erleben nächste Saison. Einfach, weil es nicht stattfindet. Und die Games sich in den Playoffs so entscheiden. Also ich kann mir aber auch vorstellen, dass es langfristig gesehen oder hoffentlich dann sich halt auch auf die Regular übertragen wird. Und ja.
Ich finde es eine gute Regelung. Also.
Definitiv.
Ja.
Ey, wäre halt cool zu sehen, dass man jetzt safe irgendwie in der Saison so ein paar Data Points sammeln würde, was mehr Sinn macht, was weniger Sinn macht. Aber ja, müssen wir uns wahrscheinlich noch ein bisschen gedulden. Mhm. Dann einfach nur, um es mal genannt zu haben, Detroit kriegt Hard Knocks und einen Draft in 2024.
Voll geil.
Sowohl als auch.
Richtig Bock auf Hard Knocks.
Mit Dan Campbell.
Ja. Allgemein habe ich wieder Bock auf Hard Knocks.
Und dann guckst du es wieder nicht.
Wie? Ich hab's geguckt.
Na.
Wer war denn letztes Jahr?
War nicht letztes Jahr Chargers und Rams?
Ja, habe ich geguckt. Hier mit, wie heißt Dante Dion, Cornerback, der stimmt, immer stimmt. Spaß gemacht hat. Also klar, und hier Mr. Quarterback Coach, ne, Assistant Head Coach von 49ers, jetzt fällt mir schon nicht mehr ein, am Grill und so, klar, und er fordert ja mit Gruden.
Ja,
stimmt. Safe gucke ich mir das an. Nur die Frage ist halt, ob es wieder auf den Game Pass kommt, ne? beziehungsweise.
Ja, doch, ja. Gehen wir mal stark von aus.
Ja, hoffentlich, also. Sonst musst du wieder, kannst du nicht gucken, weil es im Internet dann nicht verfügbar ist.
Ich meine, All or Nothing in Season gab es dieses Jahr ja auf YouTube. Also zumindest, wenn man schnell genug war.
Das habe ich tatsächlich nicht geguckt.
Ah. Ja. Das war das zu den Lions. Dann haben wir noch Kyle Shanahan, der bei den Spring Meetings sich zu unserer letzten Woche schon ja, geäußerten Vermutung bekannt hat. Jimmy G bei den 49ers theoretisch eine Option. Er möchte nichts ausschließen. Auch einfach, wir haben letzte Woche schon eigentlich genug dazu gesagt.
Ja, mal abwarten. Also,
deswegen.
Ja. Siehe Statement letzte Woche.
Genau, siehe Statement letzte Woche. Coaching-technisch, John Harbaugh verlängert um 3 Jahre. Und dann das große, dicke Ding, Bruce Arians, retired. Todd Bowles übernimmt, beziehungsweise retired ist gut, Platz im Front Office. Dann in Zukunft für ihn. Überraschend, oder? Also,
ja, ich hatte also, schon. Auch für mich auch aus allen Wolken getroffen. Meine Insider-Quellen haben mir davor nichts gesagt zu dem Thema. Nee, also, keine Ahnung, aber gut für die Bucks. Eine zweite gute Nachricht in der Offseason: Brady zurück und Arians raus. Keine Ahnung. Also, ich hatte vorher immer eine relativ hohe Meinung von Arians und ja. Irgendwie ist er mir in Erinnerung, also das ist jetzt sehr subjektiv und vielleicht auch falsch, ich weiß es nicht. Aber im Grunde ist er mir bei den Bucks als, ja, eigentlich als Arschloch rübergekommen.
Anders als bei den Cardinals damals.
Tatsächlich, irgendwie, gut, da habe ich es jetzt noch nicht so genau verfolgt, aber irgendwie komisch. Und was hat er auf der, hat er wirklich auf der PK gesagt, auch ich habe eigentlich gar nichts gemacht?
Worauf
ist das? Das habe ich irgendwo gelesen, ich weiß es nicht.
Worauf bezogen, meinst du?
Ja, Erfolg und so. Ach, ich habe eigentlich gar nichts gemacht, weil ja die besten Coaches und alle.
Ja, ich meine, das würde ich ihm fast schon hoch anrechnen, sich da zurückzunehmen und zu sagen, okay, das ist Brady und die anderen Jungs gewesen, beziehungsweise meine Coaches. Ich glaube nicht, dass es einen großen Einfluss haben wird auf die Art und Weise, wie die Bucks performen, beziehungsweise spielen werden. Er ist halt
immer noch da.
Ja, er ist halt eine administrative Stimme, so. Mhm. Das muss man ganz klar sagen. Die wahrscheinlich auch fehlen wird, aber du hast genug Veterans, genug, ja, auch die beiden Coaches. Ich meine, Bowles ist ein sehr charismatischer Dude. Und dazu, offense-technisch bleibt alles beim Alten. Also, ich glaube nicht, dass der Impact aufs sportliche Sinn groß sein wird. Mhm. Es ist halt ein gewisser Verlust, wahrscheinlich irgendwo im Raum selber. Also, als Coach, als Ansprechpartner. Aber er ist ja nicht aus der Welt. So, das ist halt auch nochmal das Ding. Und ja, überraschend, aber cool für Todd Bowles, dass er vielleicht noch jetzt nochmal in einer etwas besseren Situation als bei den Jets damals Möglichkeit bekommt, sich direkt als Head Coach zu beweisen.
Ich bin gespannt.
Gut. Dann Signings. Will Hernandez zu den Cardinals, Solomon Thomas zu den Jets, Ryan Bates bleibt bei den Bills. Als Restricted Free Agent wird das Angebot gematcht. Andy Dalton zu den Saints.
Ja.
Fand ich.
Du hast eigentlich schon den Quarterback-Room voller Backups, aber dann holst du ja noch einen dazu.
Direkt den nächsten. Adam Key zu den Jaguars. Patrick Peterson bleibt in Minnesota. Und dann die zwei dicken Brocken. Bobby Wagner. 5 Jahre, 50 Millionen. Und Xavier Howard ist ein neuer Vertrag mit, also eine Verlängerung gegenüber dem alten, mit 50 Millionen nochmal neu. Ja, und auch die meisten Garantien zum Vergleich, was andere Cornerbacks verdienen.
Mhm. Du hast mir bei 25 APY irgendwie sowas. Das muss gewesen sein.
Du hast mir bei Walkner hast du mir noch geschrieben, what the fuck?
Ja, wie ist das zu deuten?
Das Ding ist, wir haben immer noch keine Infos zum Vertrag.
Zum Vertragdetails, genau. Also vielleicht ist das auch so ein Two-Year-und-Raus-Ding oder sonst was. Ich meine, wie alt ist er? Da hatten wir letztens 31, 32.
Ja.
Also kannst du mir nicht sagen, dass ein Linebacker bis 37 spielt, deswegen muss das ein anderes Modell sein.
Also oder wird sagen, fast 32, ne? Ist jetzt 31 und 2/3 ungefähr.
Oder die sagen einfach, ist uns wurscht, wir Aber das kann ich mir nicht vorstellen, so blöd bist du auch nicht. Der Cap geht hoch nächsten Jahre, verteilen wir das halt einfach und wir machen jetzt noch einen dicken Run. Aber ich meine, den Rams würde ich alles zutrauen.
Ja.
Aber das wäre halt schon sehr assi. Also die Rams werden mir immer unsympathischer, nachdem die Cardinals mir immer unsympathischer wurden. Aber hängt auch damit zusammen, mir werden die Rivalen aus der Division halt auch erst dann unsympathisch, wenn sie gefährlich werden.
Also eigentlich ein guter Move. Nein, jetzt mal im Ernst. Wagner hat zumindest die letzten Jahre so ein bisschen was eingebüßt an Production. Das muss man ganz klar sagen. Deutlich schlechter auch weggekommen bei, ja, sagen wir mal, Grading Tools wie Pro Football Focus. Also das war nicht mehr der Bobby Wagner. Also vor allem jetzt in den letzten zwei Jahren. Aber ja, er ist halt ein weiteres Piece so, was, glaube ich, einfach, ja, für die Rams vielleicht nicht mit dem Impact von Von Miller auf dem Platz, aber wahrscheinlich auch so ein Locker-Room-Ding, wo er definitiv was weiterbringt. Wahrscheinlich auch ein Tool, wir haben ja drüber gesprochen, wie die Rams junge oder es schaffen, junge Spieler dauerhaft auch spätere Draft-Picks so ins Team zu integrieren, dass sie funktionieren. Vielleicht nicht auf Top-Top-Niveau, aber dafür bist du halt in der Spitze komplett und insane aufgestellt. Und so jemand ist dann, glaube ich, auch jemand, der so, solchen Spielern super krass helfen kann, weißt du? Mhm. Auch daran zu gewöhnen. Und an der Stelle, ja, irgendwas aufzufangen, was vielleicht fehlt an Talent etc.
Ja. Ich hätte irgendwie mit einem 1- oder 2-Jahres-Vertrag gerechnet, aber den hätten sie sich wahrscheinlich auch gar nicht leisten können. Mhm. Von daher, ich halte es trotzdem für eine krasse Edition. Allein schon für den Linebacker-Core, wie du sagtest, selbst wenn es junge Spieler sind, hast du da einen Mentor und gesagt, der spielt halt immer noch Top 20 Linebacker. Selbst in seinen schlechteren Jahren, von daher kann es da nur besser werden. Und jetzt hast du Ramsey, Donald und Bobby Wagner.
Ja, statt Von Miller.
Schmerzhaft.
Tut weh für alle anderen.
Aber auch immer in, gut, okay. Diesmal kann ich mich bei dir nicht beschweren, weil dich hat es in der AFC West noch mehr erwischt.
Das stimmt.
Ich denke mal, kommen die krassen. Gut, der bleibt jetzt da. Na, aber Bobby Wagner in einem Seahawks-Team wäre halt wurscht gewesen, weil es halt immer noch der Rest beim Seahawks-Team, was so ein bisschen für ein Eimer ist aktuell. Aber bei den Rams ist krass.
Ja. Okay. Ich würde sagen, das waren die News für diese Woche. Wir, oder beziehungsweise du meldest dich dann gleich nochmal. Ich melde mich jetzt mit Julian. Und wir wünschen euch viel Spaß beim Rest der Folge. So, dann darf ich jetzt Julian bei mir begrüßen. Hi Julian.
Hello. Ja, ich freue mich sehr, mal wieder am Start zu sein.
Julian sollte wahrscheinlich den meisten von euch ein Begriff sein, gerade um diese Zeit überall zu finden, überall zu hören. Unter anderem auch, und ich habe es natürlich wieder vergessen letzte Mal, ne? Live zum Draft mit mir und Simon und Yannick zusammen. Die beiden, die uns heute irgendwie im Stich gelassen haben.
Ja. Keine Ahnung, was da wieder los war, aber naja, so ist es dann.
Naja. Wir werden mit den beiden, mit Julian und Yannick, Simon und ich werden mit euch beiden den Draft live begleiten. Dazu könnt ihr alle Infos aus unserem Draft-Discord finden. Link in der Beschreibung. Natürlich auch Julian und Saturday Kickoff Links alle da drin. An der Stelle, wie hyped bist du mittlerweile? Ich meine, jetzt sind jetzt nur noch knapp 20 Tage. Ja, vielleicht 25.
Ja, ist echt, ist crazy, ne? Dass das jetzt irgendwie, also irgendwie ging es jetzt schneller gefühlt als sonst.
Das war die Free Agency.
Ja, wahrscheinlich schon, hast du recht. Das stimmt tatsächlich. Also, die Klasse an vielen Stellen ist ja dann gerade in der Spitze irgendwie nicht ganz so heftig wie sonst, aber es herrscht so eine generelle Unsicherheit, was passieren wird. Gerade durch irgendwie die Quarterbacks und auch gefühlt auf allen anderen Positionen. Also immer wieder, wenn wir da irgendwie Mock-Drafts bei uns auch im Draft-Discord machen, also andauernd fallen da Spieler bis sonst wohin und Quarterbacks gehen irgendwie in der dritten Runde, bei denen ich mir sehr sicher bin, dass sie nicht in der dritten Runde gehen. Das heißt, die gehen dann alle früher und irgendwer wird dann fallen. Das heißt, also ich freue mich auch schon total auf diese Zeit zwischen Tag 1 und Tag 2, wo man dann überlegt, okay, die sind alle noch auf dem Board und was passiert da jetzt? Also ich glaube, das wird richtig, richtig wild einfach alles. Und genau, das ist ja der Stoff, den ich dann richtig gut finde. Also das macht dann nochmal viel, viel mehr Spaß. Ja, also ich bin tatsächlich sehr, sehr hyped. Bin sehr gespannt, auch wenn ich ein bisschen Schiss habe, dass die Panthers da irgendwie richtigen Murks an 6 machen.
Ja, wir werden es, wie gesagt, live begleiten. Ich freue mich halt auch mega drauf, so, keine Ahnung, Live-Trades und sowas, ne? Also wenn wir dann wirklich da sitzen und live wirklich was passiert. Also ja, das wird definitiv must-watch an dieser Stelle. Aber heute erstmal noch die Vorbereitung hier zu Ende bringen. Wir sind bei Cornerbacks und Safeties. Simons werdet ihr nach unserem Segment dann hören. Der hat dann seine Top 5 nochmal in einem, also ich habe ein, zwei Worte gesagt, glaube ich, aber der hat die in einem kleinen halbstündigen Monolog einmal dargelegt für euch. Wir gehen, oder wir beide machen das jetzt genauso, wie Simon und ich das sonst machen, die Top 5 und eventuell danach noch ein, zwei, wenn du noch jemanden hast, der übrig geblieben ist, wo du sagst, okay, da müssen wir mal drüber sprechen. Mhm. Können wir dann ja gucken. Ich würde sagen, wir starten direkt rein, oder?
Sounds good, ja, auf jeden Fall.
Wer ist denn deine Nummer 5?
Wo sind wir denn? Sind wir bei Cornerbacks oder sind wir bei Safety?
Ich habe Cornerbacks offen. Ich weiß nicht.
Das geht sehr schnell, da bin ich jetzt auch. Okay, cool. So, das ist wieder der gleiche Struggle wie immer, dass ich wieder einmal hier durchziehen muss. So, also, ich bin an Nummer 5 und das ist schon jemand, den haben die meisten, glaube ich, ich weiß nicht, das ist so ein Spieler, der ist jetzt halt auch schon irgendwie durch den Draft-Prozess ein bisschen hochgegangen. Wundert auch nicht bei den Zahlen, die er aufgelegt hat. Und ja, ich tendiere auch gerne mal dazu, halt Spieler, die, auch wenn es in diesem Jahr ein bisschen inkonsequent ist mit dem Alter, weil ich gerne junge Spieler hochziehe, aber ja, ich habe hier Tariq Woolen von UTSA. Ich weiß, dass der roh ist und mir gefällt überhaupt nicht, dass der schon Ratchet Senior ist, aber wer 6'4 ein Achtel ist, 33,5 Achtel Arme hat als Cornerback, und dann eine 4-2-6 läuft und ein 42er-Inch Vertical hat. Also, das ist halt völlig absurd. Also, das sieht man einfach nicht. Und deswegen, da gibt es halt viele Dinge, bei denen muss man schon noch sagen, so, ja, da ist jetzt schon noch was zu verbessern, aber der hat halt Tools ohne Ende. Diese Mischung aus Länge und Athletik. Der hat erst 2 Jahre Erfahrung auf der Position. Das ist, glaube ich, ein großer Grund, warum ich ihn schon so hoch habe, weil er ist zwar schon ein bisschen älter, also er ist jetzt nicht schlimm, ich glaube, er wird 22 zur Draft sein, das geht sogar noch.
90er Jahrgang, Februar.
Ja. Februar. Dann ist sogar 23, oder?
Ja, ist gerade 23 geworden.
Ja, okay, dann habe ich mich da sogar vertan. Ja, gut. Ist jetzt nicht ideal, aber dadurch, dass er erst 2 Jahre Erfahrung hat, das zeigt dann halt, da ist schon eine Menge besser geworden und so viel kannst du in so kurzer Zeit gar nicht lernen. Ne? Also, der ist von der Highschool gekommen oder zu UTSA als Wide Receiver gekommen, hat das dann 3 Jahre gemacht und ist 2020 und 2021 als Cornerback aufgelaufen. Ich finde, dass der auf Tape schon zeigt, dass der vertikal ganz, ganz schwer zu schlagen ist. Einfach durch diesen Speed und durch die Länge, der nutzt die Länge auch gut. Ich finde die Movement-Skills generell eigentlich ziemlich gut dafür, dass der auch so groß ist. Das ist nicht so einfach. Also gibt da auch so ein paar andere Kandidaten, die jetzt hier ein bisschen außerhalb der Top 5 sind, bei dem man sagt, ja, die Länge ist da, aber die sind halt klassisch einfach nur so ein Cover-3, in Anführungszeichen nur, so ein Cover-3-Cornerback, weil die halt einfach nicht die Movement-Skills für irgendwas anderes haben. Ich finde, der ist gerade so in Off-Coverage noch recht roh. Also da ist der teilweise, also da fehlen einfach die Instinkte, das merkt man schon. Deswegen auch hier, klar ist der für Zone irgendwie ganz gut, aber auch für Press-Coverage mit den langen Armen. Der wird halt noch viel entwickeln. Der hat auch noch viel zu entwickeln, gerade mal gegen so, weiß nicht, wenn die mal so ein Screen Fake and Go oder solche Geschichten spielen, da fällt der halt schon mal drauf rein und sowas. Das merkt man einfach, aber ich finde den Rest einfach viel zu spannend.
Ja. Was hast du für ein Grade auf ihn? Also wo würdest du ihn nehmen? Welche Runde?
Ist für mich schon so eine Runde 2. Also ich mache es ja meistens so, dass ich so sage, okay, ich habe so ein Draft Ceiling und ein Draft Floor immer stehen. Das ist aber auch so ein bisschen dem geschuldet, dass wenn wir jetzt, also den ich gerade indirekt angesprochen habe, das ist Martin Emerson von Mississippi State, der ist ja auch super groß, aber nicht wirklich athletisch, also geht, ne, aber jetzt nicht so athletisch, wie ich es gerne hätte. Und das ist klar, wenn jetzt ein reines Cover-3-Team den zieht, dann verstehe ich, dass sie den zum Beispiel irgendwie, ich weiß gar nicht, wo ich den jetzt habe, dann verstehe ich, dass sie den vielleicht auch noch in Runde 2 ziehen. Das kann ich nachvollziehen. Ich würde es persönlich von dem, was ich da jetzt sehe, als anderes Team, würde ich den wahrscheinlich nicht vor Runde 3, Runde 4 ziehen, so. Und ja, so habe ich das dann halt immer gehandhabt. ich finde es nicht absurd, wenn Tarik Woolen in Ende Runde 1 gezogen wird. Also, da, wenn die Teams, die sind einfach total hyped auf solche Tools. Grundsätzlich ist das für mich jemand für so Mitte Runde 2. Da finde ich das gut. Ja.
Okay. Ja, bei mir landet er ungefähr so auf 7, 8. Also, wie ich ja ab den Top 5 aufgehört, wirklich durchzunummerieren. Aber so in dem Bereich würde er wahrscheinlich bei mir im Endeffekt ranken. Meine Nummer 5 ist Kay Elam.
Ha, nice.
Ebenfalls sehr langer physischer Corner. Ne? Okay. Ich meine, wenn du ihn dir anguckst, hat jetzt nicht die Schnellkraft, ich glaube, ist knapp 4-4 gelaufen an der Stelle. Ist jung, halt mal 20 Jahre alt oder jetzt gerade 20 Jahre alt geworden. Ich mag ihn einfach grundsätzlich wegen seiner Physis, wie er seinen Körper halt auch benutzt und Erfahrung. Ne? 1000 Coverage Snaps, ich glaube, Woolen war auch knapp an den 1000 dran. Ne? Der hat, ja, 988 hat er sogar gehabt. Also ähnliches Prospekt an der Stelle. Hat so ein paar Probleme immer mit Flaggen gehabt, aber grundsätzlich ist es, glaube ich, ein echt solider Corner, der sowohl Inside als auch Outside, wahrscheinlich eher Outside, ganz gut funktionieren wird. Ich glaube und weiß nicht, ob du mir da zustimmst, aber dass wir diese Cornerback-Klasse, du hast es gerade schon mal gesagt, insgesamt dieser Draft gar nicht so top-heavy, aber man hat halt in ganz vielen Positionsgruppen super viel in der Breite und da zähle ich Corner eigentlich dazu.
Wobei es schon fast eine der Positionsgruppen ist, wo ich schon noch am ehesten High-End-Talent sehe. Also ich mag die Cornerback-Klasse schon echt gerne. Und wir werden ja auf jeden Fall über einen sprechen, gleich noch wahrscheinlich weiter oben. Ich weiß nicht, wo richtig was da passiert ist, aber da ist nicht mehr ganz so der Riesenhype, aber der trotzdem, ja, also ja. Der hat schon eine Menge High-End-Talent. Ja.
Dann mach doch mal weiter mit deiner Nummer 4.
So, meine Nummer 4 ist interessant. Also, Kay Elam kommt bei mir auch noch, aber den habe ich jetzt hier tatsächlich noch nicht, sondern ich bin jetzt hier. Es ist jetzt schon alles, gerade so die nächsten drei sind schon alle sehr eng beieinander, ne? Also,
Ich bin gespannt, wer bei dir rausgerutscht ist von meinen. Weil ich habe eigentlich, ab jetzt bin ich eigentlich so set in denen.
Das ist interessant. Das ist interessant. Ja, ich kann mir vorstellen, wer das ist, aber dann ist der auch nicht weit raus. Aber das sehen wir gleich. Das sind jetzt alles so Spieler, die ich irgendwie zwischen, die nächsten drei, die ich so zwischen Top 20 und Anfang Runde 2 ziehen würde. Den auf 2, den würde ich vielleicht noch einen Tacken, also den kann ich auch noch einen Tacken höher ziehen, aber da bin ich auch einfach ein bisschen verliebt. Schon ein bisschen länger. Also, Nummer 4 ist Andrew Booth Jr. von Clemson. Den haben viele auch noch. Ah, okay. Ja, gut. Und dann, also, viele haben den auch ein bisschen höher, was ich aber auch nachvollziehen kann. Ne? Also, Junior, 21 Jahre alt, solide Größe. Der ist jetzt nicht riesig, aber ich glaube, für den Spielstil auch gar nicht so schlecht, weil der halt einfach sehr, sehr, sehr athletisch ist. Ist einfach, ja, wie gesagt, ist einfach ein wirklich, wirklich guter Athlet. Der hat jetzt keine Testings oder so beim Combine gemacht, aber das sieht man auf dem Feld einfach. Ich finde grundsätzlich, ja, im Idealsten finde ich den wahrscheinlich so als Zone-Press-Corner, aber ich kann mir den in unterschiedlichen Rollen vorstellen. Der ist halt, also bei vertikaler Athletik, also auch bei der Sprungkraft, ist der super gut. Der hat so eine Body-Control, das Ball-Tracking, die Ball-Skills sind einfach auf einem elitären Level. Also der hat an einigen Stellen, hat er einfach die Route von dem Wide Receiver gelaufen. Das war so, so gut. Der macht halt echt häufig Plays am Perimeter gegen Screens, also gegen das Run-Game oder halt gegen irgendwelche Bubble-Screens oder was auch immer. Da ist der richtig, richtig gefährlich. Ich finde, an manchen Stellen hat der noch ein bisschen zu viele so False Steps drin, gerade wenn es um Man-Coverage geht. Also es sind einfach so Kleinigkeiten, die der verbessern kann. Dann wird der noch besser. Der Long-Speed ist, glaube ich, also da sehe ich eher diesen Burst als richtig gut, so diesen Long-Speed, das ganze Feld runter, der ist solide, aber den würde ich jetzt nicht ganz, ganz oben einschätzen. Da gibt es andere, die besser sind. Aber das ist halt jemand, der ist als Five-Star an die Uni gekommen und der hat das halt auf volles Brett gezeigt. Ne? Also dieses Timing am Catchpoint, so es gibt so viele Plays, wo man diese heftige Athletik einfach wirklich on Display hat. Ganz, ganz stark. Macht richtig viel Laune, dem zuzugucken. Und es gibt halt so ein paar Kleinigkeiten einfach, die der noch verbessern kann. Aber ich finde den einfach vielseitig einsetzbar. Und also wenn der nicht irgendwie in den ersten anderthalb Runden geht, dann das würde mich schon stark wundern.
Ja, definitiv. Wenn du angesprochen hast, so ein paar Sachen verbessern, ist halt Tackling. Aber das ist eh was, wo ich oft denke, dass Rookies sich generell an NFL Speed beziehungsweise ans Tackling da gewöhnen müssen. Also sieht man so häufig, dass, dass Spieler, die im College echt gut waren, was Tacklings angeht, da erstmal noch reinfinden müssen, einfach weil es nochmal vielleicht eine Ecke physischer ist. Aber nee, absolut, muss ich zustimmen. Haben wir den gleich. Meine Nummer 3. Und da habe ich schon teils Shit für bekommen, weil ich glaube, viele ihn mittlerweile auf 1 haben. Ich habe Ahmad Gardner auf 3 bei mir.
Ja, da sind wir da wieder einer Meinung.
Echt?
Ach. Ja, den haben viele an 1 mittlerweile, da hast du recht. Yannick hat den auch an 1, ja.
Ja, ich meine, es ist halt auch schwer von der Hand zu weisen. Er bringt halt alles mit, ne? Ich meine, sowohl Man als Zone. Ich habe schon mehrmals gelesen, theoretisch auch hier Top 5. Aber im Großen und Ganzen, die anderen beiden gefallen mir, über die wir gleich sprechen, gefallen mir einfach in gewisser Weise noch ein Ticken besser. Wie gesagt, an ihm auszusetzen gibt es wirklich nichts. Das ist wahrscheinlich das, was du sagst. Dass hier das High-End-Talent, glaube ich, das beginnt quasi dann hier an der Stelle, ja, mit ihm.
Absolut. Mhm.
Dass da, also, dass man da wenig gegen sagen kann. Also, einziger Knock, den man ihm vielleicht geben kann, so, oder gerade wenn man Tape guckt, ist so, Competition war jetzt nicht riesig, ne, die er immer so im College hatte. Und der Speed ist halt auch nicht im Vergleich zu den anderen beiden.
Gerade im Vergleich zu der 1 ist der halt, also, aber den hat halt niemand im Vergleich zu der 1.
Genau, genau. Also,
meine, weiß nicht, aber ja.
Deswegen, also ich glaube, jeder, der ihn irgendwie bekommt, auch nur Mitte, also sollte er wirklich, also ich könnte mir vorstellen, dass es Top 10 Pick sogar werden wird. Aber wie du schon sagtest, gerade durch die Breite wird da wahrscheinlich auch einiges früh gehen, und dann droppen halt theoretisch so Spieler, genau, oder die wir jetzt höher haben an der Stelle. Also Matt Gardner ist Source pur, um das mal so zu sagen.
Wow. Ja, voll. Also ich stimme da voll zu. Ich glaube, also ich mag den total gerne, ne? Also wie kannst du jemanden nicht mögen? 21, der ist fast 6'3 groß, 33,5 Arme, das ist halt, also, und dazu noch Movement Skills. Das Ding ist, der hat ja mehr Man-Coverage gespielt, aber so, wenn man ihn anguckt, dann finde ich ihn tatsächlich, kann ich mir so in der Transition, wenn er sich da ein bisschen weiterentwickelt, sogar fast ein bisschen besser in Zone-Coverage vorstellen. Aber ja, es gibt eigentlich nicht viel auszusetzen. Es gibt halt auch so absurde Statistiken, ne? Der hat ja in seiner gesamten College-Karriere keinen Touchdown zugelassen. In 2021 kein einziges Spiel mit mehr als 20 zugelassenen Yards. Also natürlich diese Statistiken.
131 in allen 14 Games.
Genau. Klar, diese Spiele muss man auch immer, Statistik muss man auch immer ein bisschen mit Vorsicht genießen, weil wenn da jetzt jemand in Zone Coverage ist oder so, dann ist das vielleicht auch nicht immer so 1:1 zuordnenbar, aber er war sehr, sehr gut. Und auch die Ballskills, die sind nicht auf dem Niveau von dem Andrew Booth Jr., aber er hat halt jedes Jahr seine 3 Interceptions, ne? Also das ist super konstant, das ist echt solide. Ich kann das verstehen, wenn man den auf 1 hat. Man hat den schon sehr, sehr viel in Mockdrafts in der Top 10 gesehen, und das ist mir einfach so ein Tacken zu hoch. Also fang halt an irgendwie ab der Top 15, ab der Top 20 so, dann nehme ich den. Das andere ist mir einfach ein bisschen zu hoch, aber ich kann es halt auch nachvollziehen, wenn man das dafür argumentiert. Und jeder hat halt so seine Vorlieben, das merkt man, ne? Es gibt natürlich auch die einfach so die Standard-Top 5 oder Top 10 haben. Da schleicht sich dann halt oft, wie bei mir jetzt auch, einer in die Top 2, den man dann halt persönlich sehr, sehr gut mag. Vielleicht hat man da mehr oder weniger gesehen als die anderen. Das kommt dann halt auch einfach vor. Aber Source Gardner, also Ahmad Gardner, Source ist sein Spitzname, ist halt einfach ein unglaublich gutes Prospect und hat eine tolle Saison mit Cincinnati gespielt.
Ja. Ja, dann lass mal die Nummer 2 hören. Mal gucken, ob wir, also ich gehe mal davon aus, dass wir ja auch gleich liegen.
Nee, ich glaube nicht, oder kann gar nicht, weil du hast den schon genannt. Bei mir ist Kaiir Elim auf 2.
Ach, stimmt, klar.
Den auch viele niedriger haben, also auch außerhalb der Top 5. Ich muss sagen, ich habe den letztes Jahr schon mal geguckt und ich fand den da schon so unglaublich gut. Und hast jetzt schon einige Sachen gesagt, super viel Erfahrung, der ist jung, der hat die notwendige Größe, das ist alles cool. Und also ich habe mich auch mal mit ein, zwei Experten da aus den USA, die für so kleinere Blogs schreiben, die ich viel verfolge, mit denen ich mich manchmal austausche, mal ein bisschen zu ihm geschnackt. Ich war mir am Anfang erstmal unsicher, und wir sind aber dann auch zusammen irgendwie auf den Punkt rausgekommen, der ist manchmal zu physisch, aber ich nehme lieber einen physischen Cornerback und sage ihm, drossel das ein bisschen runter, als jemand, der einfach nicht physisch ist, dem du das dann beibringen musst, weil das ist, ich glaube, das ist fast nicht möglich. Also wenn du einfach so ein Spielertyp bist, der einfach da ein bisschen Probleme hat, den Kontakt aufzunehmen, das kommt dann einfach nicht natürlich für dich. Und dann nehme ich halt lieber jemanden, der super viel Erfahrung hat, der jung ist, der die Größe hat, der die Physis hat und der hat vielleicht nicht den High-High-End-Speed. Aber, also wobei, aber er hat ja auch, er ist ja auch gut gelaufen. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Ja, 4.39. Also da hat er eigentlich alles bewiesen. Vielleicht hat er jetzt, also wie gesagt, zur 1 ist er auf jeden Fall nochmal ein Sprung beim Speed. Auf jeden Fall. Aber ich finde, der hat so fluide Movement-Skills. Ne? Also einfach das Szenario, der Receiver läuft einfach gerade auf ihn zu, er geht zurück, der Receiver faked nach innen an, er geht schon, er öffnet schon praktisch zur Mitte und dann läuft der Receiver raus wieder zur Outroute. Und dann dieses, ich muss mich von der Mitte dann praktisch einmal 180 Grad wenden in die andere Richtung und dann noch den Ball verteidigen. Und da gibt es so ein paar Plays, wo der das so, so gut macht. Also es haben auch nicht alle so gesehen, aber ich finde diese Movement einfach ultra fluide. Also ich finde den da so, so stark. Und das sind einfach Dinge, die sind ganz schwer zu lernen und die sind sehr, sehr wichtig als Cornerback. Also einfach dann an den Breaking Points einfach diese Movement Skills zu haben, sehr schnell zu reagieren, um dann auch dahin zu kommen, wirklich auch mal dann den Pass aktiv zu defenden. Also nicht irgendwie nur den Spieler noch dran zu hindern, sondern auch mal den Ball wirklich zu defenden. Am Catchpoint mag ich den auch, der hat gute Ballskills, der hat die Awareness. Klar, auch der darf wie gefühlt jeder Florida Cornerback sein Tackling verbessern. Aber das ist halt irgendwie gefühlt schon normal. ja, du hast schon auch viel zu ihm gesagt. Ich glaube, ich mag da halt einfach ein paar Sachen noch mal ein bisschen lieber als andere Leute. Ja, super cooler Spieler, mag ich sehr gerne.
Ja, und auch ähnliche Zahlen, ne? Ich meine, nenne ich ähnlich, aber es geht schon in die Richtung. Ahmad Gardner, 36 Tage zu 191 Yards zugelassen letzte Saison. Das ist schon nicht schlecht.
Absolut.
Ja. Da musst du mir gleich erzählen, weil warum wahrscheinlich Trent McDuffie bei dir aus den Top 5 gesegelt ist.
War klar, dass der jetzt kommt, ja.
Weil, also ich meine, ich bin da auch ein bisschen geschädigt, muss ich ganz klar sagen. Ich habe das für euch in Zukunft, ich habe das gestern schon in der Aufnahme mit Simon gesagt. Ich kriege halt unglaubliche Chris Harris Jr. Vibes dabei. Ein Man-Corner, der klein ist, aber sich definitiv behaupten kann. Das ist, er hat einfach diese Art zu spielen, dieses ekelhafte Cornerback-mäßige. Sich halt absolut feier. Und wie gesagt, Chris Harris Jr. geschädigt, der war für mich über Jahre in Denver lange Slot gespielt, dann auch mal Outside und es hat halt leistungstechnisch überhaupt nicht abgenommen bei ihm. So, die Chargers haben jetzt die Überbleibsel seiner Karriere bekommen. So, und vor allem hier auch Speed, ne, ein Faktor, den ich ganz hoch sehe. Was man, um dir vielleicht einen Punkt vorwegzunehmen, klar, das, was als allererstes kommt, ist natürlich Height and Length. So. Ja. Aber da denke ich mir halt, wenn einer so die Art und Weise hat, schon aufzutreten, ich kann mir vorstellen, dass er das übertragen kann in die NFL. Ist natürlich ein kleines Risiko, aber ich glaube an ihn und denke, dass er da, also das ist so einer, in den ich mich an der Stelle verliebt habe, wie du immer so schön sagst. Gefällt mir wirklich einfach insane gut.
Ja. Ja, da, also bei ihm geht es ja auch all over the place, ne? Also vor ein paar Wochen hat Dane Brugler, den, ich weiß nicht, ob es ein Mockdraft oder ein Big Board war, auch irgendwie mal auf 1 gehabt, wo ich dachte, yo, was geht jetzt? Okay. Teilweise siehst du ihn aber auch wie bei mir jetzt ein bisschen weiter hinten. Ich habe halt beide Washington Cornerbacks dann halt auf 6 und 7. Ich habe halt Kyler Gordon sogar noch einfach, ich habe die praktisch gleich auf. Ich habe Kyler Gordon jetzt halt einfach vorhin gepackt, weil der halt athletischer ist und halt mehr Länge hat. Also ich finde den ganz faszinierend irgendwie. Also der ist halt nicht so, der spielt nicht so smart wie McDuffie, aber ich finde, der hat so viel. Ich glaube, bei McDuffie, ich kann das nämlich auch gar nicht richtig erklären. Klar, die Länge und die Ballskills sind irgendwie nicht so ganz da. Das ist ein smarter Spieler. Der kann
halt schon bei auch noch nicht so da.
Genau. Das ist auch mal hier wieder jemand, der tatsächlich ein guter Tackler ist, der gute Instinkt in Coverage. Die Man-Cover-Skills sind vor allem in kurzen und Intermediate-Areas gut. Ja, ich bin, glaube ich, einfach nicht so warm mit ihm geworden. Der hat auch super Statistiken für dieses Jahr, was jetzt so die zugelassenen Yards und sowas angeht. Ich habe gar kein Problem damit. Ich verstehe das, wenn der in Runde 1 gezogen wird. Für mich wäre es eher Runde 2, aber ja, also ich glaube, das ist so ein typischer Fall, man guckt das Tape und irgendwie klickt's nicht und manchmal kann man das auch gar nicht so richtig gut erklären, aber ja, wie gesagt, also dann so die Mischung daraus, dass die Länge nicht ganz da ist und so, das hat dann nochmal so mit, das hat dann nochmal damit reingespielt, aber ja, also ob ich jetzt Tariq Woolen an 5 habe oder Gordon, dann McDuffie, das ist eigentlich Latten, zu Booth Jr. sehe ich schon nochmal so ein kleines Stück, so den würde ich definitiv davor nehmen. Aber auch was danach kommt. Also ich habe danach so einen Roger McCreary, Cam Taylor-Britt von Nebraska, Martin Emerson, den ich eben schon angesprochen habe. Die würde ich schon dann auch nochmal ein Stück unter McDuffie sehen. Also da ist McDuffie, würde ich dann schon definitiv nochmal davor ziehen. Ja.
Okay. Ja, dann die Consensus Number One, zumindest ja. Für uns. Wie gesagt, hat auch mittlerweile nicht mehr jeder. Yannick und Simon zum Beispiel beide nicht. Hashtag Spoiler Alert. Aber ja, warum?
Derek Stingley Jr., LSU, absurdes Talent. Also der ist damals als Freshman einfach schon komplett ausgerastet. Der hat als Freshman seine beste Saison gehabt. Das war damals, hieß es eigentlich schon, yo, in zwei Jahren dann, ist dann in zwei Jahren, ich glaube, ja. In ja. zwei Jahren prügeln sich er und Kevin Thibodeau dann um den Number One Overall Pick. Das ist jetzt nicht ganz so gekommen, was aber bei Derek Stingley eigentlich nicht so richtig gut zu erklären ist, finde ich. Also ich habe auch erstmal so überlegt und gedacht, so, ah, was machst du da jetzt? Aber wenn man den anguckt, ich finde es eigentlich schwierig zu verargumentieren, dass man den nicht auf 1 hat. Also erstens hier, der hat schon Verletzungsprobleme gehabt, da waren ein paar Sachen, aber das lasse ich halt raus und das sollte man wahrscheinlich irgendwie, sollten alle hier wahrscheinlich irgendwie rauslassen, weil wir einfach nicht genug drin sind. Das heißt, man weiß irgendwie jetzt ganz klar irgendwelche Dinge, die einfach komplett öffentlich offensichtlich sind, aber das ist es halt irgendwie nicht. Der ist jung, der hat eine solide Größe und der hat genau das, ist halt total geil bei dem. Der hat halt einfach nochmal einen anderen Speed als die anderen. Also egal, ob das irgendwie bei so auf kurz, also der Burst ist oder ob der Deep Speed, das ist so, so gut. Der kann wirklich isoliert, also hier, ich habe immer so ein Archetype für die jeweiligen Spieler und bei mir ist das so der Archetype Island. Also der kann wirklich einfach deinen Nummer 1 Receiver nehmen und den einfach, ja, den abschließen praktisch. Also kann isoliert den besten Wide Receiver übernehmen. Der hat absurde Movement Skills, dieses Click and Close, also wirklich so, du bist in Off-Coverage, du identifizierst, der Spieler vor dir bekommt den Ball und du musst dann praktisch einfach anhalten nach vorne und dann praktisch dieses Klick, ne? Du musst dann praktisch zu dem Spieler kommen. Und dieser Speed dabei, also das sieht man ganz, ganz, ganz selten, dass da jemand so hinkommt. Ganz, ganz selten. Und dabei ist der instinktiv, die Cover-Skills sind da, also die Ball-Skills sind viel besser als bei einigen Wide Receivern. Ich finde den beim Release geduldig. Man kann vielleicht sagen, dass er dann jetzt irgendwie im letzten Jahr nicht mehr so ultra locked in an manchen Stellen war. Keine Ahnung, für ihn wäre es wahrscheinlich das Beste gewesen, nach der Freshman-Saison einfach zu sagen, yo, ich spiele jetzt einfach nicht mehr und ihr braucht genau. mich dann in zwei Jahren. aber, also, wenn du guck dir einfach die besten Plays an und die besten Plays sind so viel besser als die besten Plays von den anderen. Deswegen habe ich den auch so von meinem Grading sehr, sehr hoch und finde den richtig, richtig stark.
Wen hatten wir letztes Jahr als ersten Corner vom Board? Was, Sertan? An 9?
Oder? Nee, J.C. Horn ist an 8 gegangen.
Genau. Wie würdest du ihn im Vergleich zu den beiden einordnen? Ich hätte ihn drüber, kann ich ja schon mal sagen.
Ja, würde ich Tennet ja auch sagen. Horn ist halt physischer. Die haben beide nicht die Movement-Skills von Stingley. Und ja, also klar, Sertan ist smarter als gefühlt jeder Cornerback, der rauskommt. Also das sieht man selten. Das ist halt auch echt schwer, da hinzukommen. So. Aber Stingley, ja, diese Movement-Skills und all das, was der so mitbringt, das siehst du eigentlich nicht. Und deswegen finde ich es auch so heftig, diese Entwicklung. Also, ist auch bei Thibodeau so interessant, ne? Also, ich verstehe so ein paar Argumente, aber wenn man den anguckt und vor allem die besten Plays anguckt, so die Mischung aus Frame und dieser heftigen Athletik, da denke ich mir auch manchmal, ja, denkt mir nicht irgendwie ein bisschen zu viel darüber nach. Also, lass einfach sehen, was da passiert und zieh den halt einfach hoch. Und so ist es bei Stingley auch. Einfach ein absolutes Biest.
Ja. Ja, du hast die Verletzung angesprochen, Beinverletzung in 2020 und einmal Fuß in 2021. Das ist halt was, wo wir dann auch, beziehungsweise, wie du schon sagtest, dass wir nicht so drin sind, da wird dann spannend sein oder spannend zu sehen sein, wie das live für die, die ihn auch medizinisch evaluiert haben, wie das dann rauskommt, ob er droppt oder nicht. Aber wie gesagt, ich bin da auch eher in dem Sentiment, dass ja dieses oder dieser Ruf, den er hatte nach dem Freshman Year, wahrscheinlich oder zumindest meiner Meinung nach sich im Draft dann durchziehen wird.
Yes.
Okay. Ja, dann sind wir schon bei den Safeties angelangt.
Nice.
Hast du da einen krassen Outlier drin? So als Warnung für mich?
Einen krassen Outlier in der. Achso, ich dachte, ob ich jetzt hier eine klare 1 habe. Ja, die habe ich.
ja, gut.
Und wenn nicht, da bin ich dann echt, weiß ich nicht, da bin ich dann verwirrt.
Ich habe letzten Mock-Draft gesehen mit Kyle Hamilton auf 20.
Ja, diese ganze Scheiße da mit dem, mit seinem Speed jetzt und so. Also, das ist für mich wirklich, also Brett Coleman zum Beispiel, den wir ja, glaube ich, alle sehr schätzen, der auf YouTube ja unterwegs ist, der ist ja tatsächlich nicht so hoch. Der sagt irgendwie immer, wir sehen da irgendwie zu viel, aber da stimme ich einfach nicht zu. Mhm. Also, ich habe seit jetzt seit 3 Jahren habe ich jetzt so das Grading-System, dass ich diese in so Tiers, also in so Kategorien einordne.
Ja.
Und das sind dann Hall of Fame, dann ist All Pro, dann immer so in High-End, Mid-Level und Low-End eingeordnet, jede Stufe außer Hall of Fame, weil ja, ist halt irgendwie hoch. All Pro, Quality Starter, Average Starter und dann Backup. Und Kyle Hamilton ist der 2. Spieler, den ich nach Kyle Pitts in die Hall of Fame gepackt habe, weil, also ich finde ihn einfach so heftig. Aber wir sprechen gleich über ihn. Aber das ist jetzt auch keine Überraschung, dass der eine 1 ist, deswegen.
Ja. Ja. Dann start doch mal mit deiner 5.
Ja, stimmt. Okay, wenn ich hier gerade drauf gucke, habe ich tatsächlich einen Outlier. weil zum Beispiel Jalen Petrie, den viele drin haben, Lewis Cine, den viele drin haben, die habe ich ja knapp außerhalb der Top 5.
Schon mal meine 4 und 5 abgearbeitet.
Ja, sehr gut. Ich habe tatsächlich, da habe ich jetzt entschieden, einfach jemanden zu nehmen, den ich einfach absolut abfeiere. Das ist Marquise Bell von Florida A&M. Das ist jemand, der, das muss man so ein bisschen erklären, das ist jetzt niemand, der irgendwie, also der hat FCS-Level gespielt, also nicht auf dem höchsten College-Level, aber das ist jetzt keiner, der einfach dann nicht gut genug war und dann irgendwie gezeigt hat, dass er doch besser spielen kann. Der hat seine Karriere bei Maryland, also auf einem sehr soliden Power-5-Niveau begonnen, wurde dann aber 2017 wegen Verstoßes gegen Verhaltenskodex für Studierende suspendiert. Das war ein sehr, sehr hoher Recruit. Also da war Consensus 4-Star, der Nummer 3-Spieler im Staat in New Jersey. Und auch, es ist natürlich immer so eine Sache, du willst auf dem niedrigen Level sehen, dass die Spieler viel, viel besser sind als alle anderen auf dem Level, ja. Und gleichzeitig ist es natürlich auch gefährlich, weil wenn sie so viel besser sind als der Rest, dann können sie natürlich gefühlt auch machen, was sie wollen. Und müssen nicht wirklich auf die Technik achten. Und das sieht man hier teilweise. Also diese Kombination aus Run-Support und jemand, der potenziell eigentlich auch als Single-High eingesetzt werden kann, ist halt crazy. Der ist 6'2 groß. Der hat über 32er Arme. Der ist eine 4-4-1 gelaufen. Also Athletik und Länge ist halt richtig gut. Aber der ist halt nicht zu lang, um dann wieder, dass es wieder so ein bisschen an deiner Athletik und deinem Movement-Skill zu hapert. Also dass das wieder dann negativ wird. Ich finde den speedy, ich finde den super explosiv. Ich finde, der hat eine hervorragende Range. Ich finde auch tatsächlich, dass der ganz gute Instinkte hat. Also einfach das, was natürlich kommt, das merkt man schon, der gute Ball-Skills. Ich finde den ganz spannend in Coverage. Der darf dann noch ein bisschen weniger aggressiv gerne werden. Also das sind halt die Dinge. Ne? Der spielt da auf dem Level und denkt sich, ja, ich mache das jetzt halt einfach und es klappt schon irgendwie. Und wenn nicht, dann mache ich halt gleich das Play in den nächsten Reps. Und das darf er dann irgendwie auf dem nächsten Level nicht mehr machen. Der muss echt noch Muskelmasse aufbauen, aber der hat auch eine super Tackling-Range. Also auch wenn die Technik beim Tackling noch alles andere als ideal ist. Also auch hier, da hat er das halt einfach irgendwie gemacht und dann hat es halt funktioniert. Aber was ich so geil finde an dem, wir sagen ja in letzter Zeit immer, jetzt gerade mit den Entwicklungen in der NFL, wir wollen sehr vielseitige Safeties haben. Also im Idealfall können die Cover 2 vielleicht auch mal Single High spielen, aber du willst sie irgendwie auch mal in die Box mit runternehmen können. Oder zumindest mal in Slot. Das wäre richtig nice. Und das traue ich dem zu, dass er sich dahin entwickelt. Und dann wird immer gesagt, ja, die Spieler kannst du auch in Runde 3-4 ziehen, weil du brauchst gar nicht diese athletischen Freaks. Aber der tendiert in diese Richtung athletischer Freak. Und deswegen finde ich den so spannend. Auch wenn das eher so ein Projekt ist, also das ist schon so ein Boom-or-Bust-Spieler, keine Frage. Aber den würde ich einfach von all dem, was er mitbringt, würde ich den halt in Runde 2 ziehen. Wenn der in Runde 3 geht, finde ich das auch völlig fair, aber später würde ich den nicht ziehen.
Ja. Ja, also den größten Knock, den ich hier bei ihm auch stehen habe, ist halt auch einfach Muskelmasse und sein Bild an sich.
Absolut.
Bin ich halt generell auch eigentlich immer der Meinung, dass gerade wenn ein Spieler keine Ahnung, die Einstellung zu hat, ich will es gar nicht Einstellung nennen, aber das ist auch was wir oft sehen, dass Spieler sich da einfach körperlich nochmal entwickeln vom College hin zur NFL. Und dann nicht für den Flyer, warum nicht für den Flyer gehen dann an der Stelle? Also kann ich definitiv nachvollziehen.
Ist so ein bisschen so dieser Jeremy Chin, dieser Draft für mich, ne? Jetzt geht nicht darum, dass es die gleichen Spielertypen sind, aber einfach, der ist ja auch, dann hat er niedrig gespielt und wurde dann relativ hoch gedraftet. Ich glaube nicht, dass Bell so hoch geht. Ich glaube eher, dass der von allem, was man so sieht, glaube ich eher, dass der in Runde 4, 5 irgendwo geht. Aber dann kann sich ein Team freuen.
Ja, ist Florida A&M, ne?
Genau.
Ja. Ja. Okay, ja, meine 5 ist Luis Cine. Cine, wir haben gestern kurz noch drüber gesprochen. Es ist Cine Sign. Ich war wegen Cinema. Egal. Wir bleiben mal bei Sign. Ist halt so ein bisschen hochgekommen, einfach durch die ganze Georgia Defense.
Ja.
Und auch am Ende sehr für Aufmerksamkeit gesorgt. Hatte, glaube ich, oder insane guter Tackler. Ich glaube, 11 ja. Mist komplett über seine Karriere. Und ja, was man bei ihm halt, und das ist halt auch so ein Punkt, den ich bei voll vielen Spielern, oder wenn sie dieses Trade haben, sehr beeindruckt, ist es halt einfach Route Reading. Und gerade für Safeties finde ich das immer super spannend, wenn man dann auf Tape sieht, wie die wirklich ja an der Stelle jumpen und halt Schlimmeres verhindern können. Und das halt consistent. So, und das gefällt mir halt an ihm zusammen mit dem Ding Tackler. Du hast gerade gesagt, auch mal mit nach vorne ziehen, gerade wenn, keine Ahnung, bei einem Rundown oder so, dass man ihn dann mal mit nach vorne nimmt. Deswegen, also klar, Speed ist hier auch nicht das Allerbeste, muss man ganz klar sagen.
Aber sein Testing war wirklich hervorragend, ne? Also da ist ja, er ja nochmal völlig ausgerastet. 4-3-7, also das war schon
okay.
Das war ziemlich gut.
Ja, also wie gesagt, man kann es, also habe ich jetzt auf Tape so nicht gesehen, ich hatte die Zahl jetzt gar nicht offen, aber 4-3-7 hast recht. Also, gefällt mir richtig gut und denke auch, dass er versatil definitiv Teams da weiterhelfen kann.
Ja, ich glaube, bei mir ist es einfach, dass für mich, ich glaube, in Coverage sehe ich den halt einfach ein bisschen schwächer als andere. Also für mich ist das so ein Downhill-Spieler. Das kann ja auch in Coverage helfen, aber ich sehe nicht so, also nicht, dass er es gar nicht macht, aber ich sehe, dass, also die Spieler, die ich vor ihm habe, die sehe ich halt eher, dass sie wirklich dann Backpedal und dann nochmal so Turn and Run, solche Geschichten, die sehe ich bei anderen halt einfach irgendwie mehr als bei ihm. Das war so am ehesten, glaube ich, mein Knock. Und ja, klar, ne, der spielt halt einfach überaggressiv, das sieht richtig spektakulär aus. Ich glaube, der könnte auch früh Impact in Special Teams und sowas haben. Da darf der aber auch hier weniger aggressiv werden. Also der wird Plays überrennen, aber das machen halt viele von solchen Spielertypen. Das ist jetzt, der Z hat echt Zeichen. Das macht schon Spaß. Und durch das Testing, was man jetzt in letzter Zeit gesehen hat, ist das auch so ein Spieler, würde mich nicht überraschen, wenn der ein bisschen früher geht, als man es eigentlich denkt.
Ja. Ja gut, dann wäre es deine 4. Wird ja dann auch eine andere sein als meine.
Ja, stimmt. Eigentlich, wenn ich so auf meine nächsten beiden gucke, keine Ahnung. Ich glaube, das kann schon sein, dass andere die irgendwie auch nochmal niedriger haben. Ich bin hier bei Kirby Joseph gelandet von Illinois.
Okay.
Ja, fand ich cool. Also es ist einfach so ein Playmaker am Catchpoint. So ein Cover-Safety, einfach ein Ballhawk. So würde ich, glaube ich, am ehesten beschreiben. 21 Jahre, 6'1", 200 Pfund, 33er Armlänge. Sehr, sehr nice. Der hat gute Maße, der hat gute Athletik. Das ist eher so ein Longstrider, also fluides Movement. Ich finde sein Processing ziemlich stark, also die Vision, mit der er spielt, die ist gut. Und der ist einfach hervorragend in Coverage. Also der attackiert wirklich den Catchpoint. Der kann als Single High agieren, hatte 5 Interceptions in 2021. Das ist schon ein physischer Tackler, schon, also sieht man schon auf Tape, finde ich. Aber, also ja, man kann jetzt, das ist hier wirklich so eine Herangehensweise, ne? Wenn jetzt ein Team wirklich so einen Safety sucht, der vielleicht solide im Run ist, aber du brauchst wirklich jemanden für die Coverage, dann ist das halt dein Spieler. Aber wenn du jetzt sagst, okay, wir brauchen jetzt jemanden, der richtig, richtig zuverlässig ist gegen den Run, dann ist es vielleicht nicht die ideale Wahl, weil gerade wenn es darum geht, dass es so Misdirection lesen und solche Geschichten im Backfield, da ist er manchmal ein bisschen langsam. Also generell halt hatte nur ein gutes Jahr am College und es ist halt eher ein Cover Safety. Aber das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also den hatte ich vorher gar nicht so auf dem Schirm. Und der hat so viel Spaß gemacht, habe ich gedacht, so komm.
Nehmen wir mal. Hatte der nicht auch mega krassen Senior Bowl Hype?
Ja, genau. Das kam da so langsam auf in der Zeit. Ja. Also da fand es auch witzig, weil ich habe mir irgendwie seine Measurements auch vom Senior Bowl aufgeschrieben und dann jetzt nochmal mit dem Combine verglichen und das dann immer so beim Gewicht okay, ne? Aber das dann bei der Länge und bei der Armlänge und so dann irgendwie dann immer so geringe Unterschiede sind. Ich denke mir auch immer so, was macht ihr da eigentlich? Wie kann das jetzt eigentlich sein? Ne? Also super weird.
Stimmt. Okay, ja, meine 4 ist Jalen Petre, wie schon angekündigt.
Ja, ist meine 6, also, ja.
Wahrscheinlich eher etwas speziellerer Safety, vielleicht reiner Strong Safety, würdest du sagen? Würdest du mir zustimmen?
Ja, also viel im Slot würde man den, glaube ich, finden. Also genau. Ich würde den eher wenig in Single High einsetzen. So, das sehe ich bei ihm eher nicht.
Ja. Also ist aber auch, also ich finde Coverage jetzt nicht ultra schlecht. Also muss ich ganz klar sagen. Ist halt nicht der größte, aber ist schnell und quick und kriegt halt auch irgendwie auf der Kette. Also ich mag ihn einfach generell so grundsätzlich, einfach von der Art und Weise, wie er auch auftritt. Und glaube einfach, dass ein Team, was jetzt vielleicht, man sagt ja mal, man sollte eher nicht nach Need draften, aber vielleicht, also ich habe zweite Runde spät, vielleicht Anfang dritte, wo es meiner Meinung nach auch schon vertretbar ist, wenn man in die Richtung geht. Und wenn man gerade Need auf Strong Safety hat, glaube ich, dass es ein echt solider NFL-Spieler sein kann, der dir wirklich auch langfristig da weiterhilft. Ne? So, ich meine, für Baylor hat er, glaube ich, auch fast ausschließlich Slot gespielt. Und ja, wie gesagt, das andere Size habe ich angesprochen. Trotzdem, also Speed ist auch okay. 4-4-3 ist er, glaube ich, gelaufen. Also solide. Ich glaube, also für mich beginnt das hohe Tier eigentlich erst ab meiner Nummer 2, wo ich dann sage, das ist definitiv Runde 2 Grade. Meine Nummer 3 ist auch nochmal zwischen 2 und 3. Aber Petrie gefällt mir halt auch echt gut.
Er ist so ein Spieler, in dem verlieben sich auch viele. Also ich habe den, das ist auch, ne, nur nochmal so, um es einzuordnen, ich habe den genau in der gleichen Range, wie du den hast. Also wir sehen ihn sehr, sehr ähnlich. Nochmal geguckt, genau, der hatte 601 Snaps im Slot in diesem Jahr, also mit Abstand am meisten in dem Bereich. Ja, und es ist halt, auf dem Feld sieht er schon so ein bisschen wie so ein Zwerg aus. Bin eigentlich überrascht, dass der mit 5'11 jetzt gemessen wurde. War AP All-American First Team, also hat ein richtig, richtig starkes Jahr gehabt. Und der spielt halt so, der spielt schon smart, ne? Gute Awareness, super agil, laterales Movement, explosiv. Der schießt auch teilweise richtig gut durch die Gaps. Also das ist richtig cool bei dem zu sehen. Das macht viel Spaß. Der hat eine relativ hohe Miss-Tackle-Rate. Das ist so ein bisschen schade, aber der ist halt auch klein, ne? Wenn da jetzt ein Running Back rumläuft, der wirklich nochmal, ja, weiß ich nicht, der so richtige, richtig dicke Waden hat da so, ne? Und einfach lauer so richtige lauer Body-Stärke hat, dann kann ich mir schon vorstellen, dass der da mal hängen bleibt. Aber ja, also ein cooler Spieler einfach. Macht Spaß, aber halt eine relativ hohe ich habe mir hier die Miss-Tackles in Coverage aufgeschrieben auch nochmal. Das ist ja noch mal ein bisschen anders als die reine Miss-Tackle-Rate. Und er hatte in Coverage, dann also einfach bei Yards After Catch und solchen Geschichten, da hatte der 17,8% Miss-Tackles. Das ist
normal,
halt schon
die generelle ist 15,4.
Ja, okay, gut. Dann ist sogar noch ein niedriger Outlier oder Outlier, so es geht, dann geht es sogar. Sah irgendwie aus wie eine große Zahl. Ja. Aber ja, wie gesagt, also ich glaube, in der zweiten Runde wird der auch irgendwo gehen, kann ich mir gut vorstellen, vielleicht Runde 3 und da ist der auch gut aufgehoben.
Ja. Okay, jetzt haben wir meine 4 und 5 und deine 4 und 5, ne?
Ja.
Kommen wir in die Top 3. Wer ist deine 3?
Ja, ich bin ja so ein bisschen mit diesem Theme gegangen, dass auf 2 dann nicht fortgesetzt wird, aber auf 4 und 3 habe ich zu Ballhawks, die halt eher so deutlich so Cover-Safety sind. Das ist Verone McKinley von Oregon. Den mag ich auch sehr, sehr gerne. Habe ich auch nicht mit gerechnet. 15, nice. 198 Pfund. Also der darf gerne noch ein bisschen was draufpacken. Der sieht eher so ein bisschen aus wie so ein Cornerback von seiner Statur. Aber wirklich ein Playmaker. Also vielleicht nicht zwingend Single High, kann er vielleicht mal machen, aber ich würde ihn im Idealfall sehe ich den in der Split Zone, Cover 2, Cover 4 irgendwie. Der spielt mit sehr, sehr hohem Football-IQ. Also der versteht wirklich die Route-Kombination, der adjustet gut bei Misdirection, das ist ein guter Athlet. Ich finde, der hat hervorragende Ballskills und Interception Production. Also der hatte 6 Interceptions in 2021, 11 Stück in der gesamten Karriere. Also das ist richtig, richtig gut. Und gegen den Run ist das eher jemand, der am Perimeter da was machen kann. Also wenn du den dann mal in den Slot spielst oder in Cover 2, wenn er da mal runterkommt bei so Screens und solchen Geschichten, da macht er ganz gute Plays. In der Box würde ich das, glaube ich, also würde ich mich da nicht so sehr auf ihn verlassen, da würde ich ihn nicht so in diese Rolle packen. Da darf er einfach absolut sicherer werden. Also das, und das ist auch kein Überathlet, ne? Also das darf man jetzt hier deswegen auch Split Zone und nicht Single High. Aber der hat einfach absolut genug Range, weil er das eben auch so gut macht, weil das Play eben gut liest. Das macht ja eine Menge aus. Du kannst noch so athletisch sein, wenn du am Anfang des Plays irgendwie 3 Schritte in die falsche Richtung rennst, dann musst du erstmal die Richtung wechseln und dann das alles wieder aufholen. Das klappt kaum, ne? Also da ist es immer sehr, sehr wichtig, dass du lieber das Spiel richtig lesen kannst und vorher die 3 Schritte in die richtige Richtung machst. Und das macht er halt, ne? Auch hier sind wir wieder in Coverage, der hat sogar eine Miss-Tackle-Rate dann über 20%, also hier dann wirklich hoch. Also gegen physische gegen physische Wide Receiver, die dann irgendwie, die dann nach dem Catch irgendwie laufen, ist halt jetzt nicht das Ideale für ihn, ne? Also gerade dieses Wrap-Up-Tackling darf der verbessern, das war teilweise echt nicht cool. Aber ja, also auch hier wieder, man merkt es, glaube ich, das sind alles für mich so Safeties, die sehr, sehr spannend sind, die cool sind, aber die eher in spezifische Rollen gepackt werden sollten.
Ja, was ja auch meiner Meinung nach für Safeties gar nicht so verkehrt ist. Es muss ja nicht immer der Safety sein, der alles kann. Wenn er halt das eine Ding perfekt beherrscht, steht es dir wahrscheinlich sogar noch eher weiter. Und ich meine, meine 3 ist ein bisschen gegensätzlich. Daxton Hill ist halt die Versatilität in Persona in Michigan gewesen. Ich weiß nicht, wie viele Rollen er da übernommen hat. Mhm. Aber das sind halt, ist halt so eine Kombination einfach zwischen Versatilität, Tackling oder Tackling Skills und halt einfach Speed, wo ich sage, okay, das ist, ist beeindruckend. Klar, hat er seine Probleme, gerade in Coverage. Wenn er jetzt nicht die flexibelsten Hüften, da sieht man schon den einen oder anderen Stumble in den Routes. Auch am Catchpoint ist es halt, was haben wir für eine Größe, ist auch
jetzt klein.
Nicht. Ja, also, eben.
Ist, wobei die Armlänge, das ist sogar überraschend, ne? Das hätte ich nicht gedacht. Der hat über 32er Arme, also das ist schon ganz cool.
Ja, aber stimmt. Deswegen, ein bisschen slender, kann man vielleicht sagen, aber im Großen und Ganzen glaube ich, dass man auch hier mit ihm wenig falsch machen kann. Wie gesagt, es ist ein berechtigter Einwand von dir, dass man sagt, okay, in welche Richtung will man jetzt? Will man in die gehen, dass man halt den Spezialisten holt, der eher wahrscheinlicher dir weiterhilft oder den du vielleicht noch ein bisschen formen kannst und der dir vielleicht auf mehreren oder unter mehreren Aspekten, auf mehreren Positionen vielleicht weiterhilft. Aber das ist, denke ich mal, teamabhängig. Ja. Und
Gut. Cool. Ja, den habe ich einen nach Petri, den habe ich an 7. Also, und auch hier, ne, sind wir auch irgendwie Mitte, Ende Runde 2, Anfang Runde oder Mitte bis Mitte Runde 3 mit die Richtung. Also, das ist gerade diese Gruppe jetzt hier. Also bis zu Lewis Cine, danach sehe ich schon so ein Drop-Off, aber so Cine, Daxton Hill, Jalen Petrie, so das mit Marquise Bell eigentlich auch noch so zusammen, fast mit Kirby Joseph, so das ist eigentlich alles so, ich finde so die ersten beiden, das ist schon nochmal so ein kleiner Sprung, weil die in ihren, also bei der 2 schon auch vielleicht nicht, also nicht so vielseitig wie die 1 natürlich, aber es ist für mich schon nochmal so ein Sprung, ja.
Ja. Sind wir uns denn bei der 2 dann einig?
Das wäre jetzt cool, ne? Also ich gehe da in die Big Ten.
Ja, okay, dann gehe ich mit.
Ja, okay, also das ist Jaquan Brisker von Penn State. Glück gehabt. Senior, 23 Jahre alt, gute Größe, 6'1", 3'8", 31, 3/4 Arme. Und ja, der hat ein richtig gutes Jahr letztes Jahr gehabt. Und das ist so ein Do-it-all-Spieler, der spielt richtig, richtig physisch. Starke Athletik, der entspricht zu diesem, ja, schon so diesen Bild eines Safeties, den du, wenn du den siehst, so ist schon, der ist auch echt so, der hat echt Muskeln. Der kann in der Defense schon viele Rollen spielen. Ich verstehe das, wenn man sagt, so vielleicht sieht man den nicht ganz so vielseitig, weil er vielleicht von den Movement Skills an einer anderen Stelle, kann ich verstehen, wenn man sagt, das reicht nicht so ganz, aber ich fand den da eigentlich ziemlich gut. Der ist super als Run Defender, der macht Big Plays, die Antizipation ist besser geworden. Klar, auch hier, gibt es dann halt so einige Dinge, der überrennt auch mal natürlich einen Play, der ist halt auch super aggressiv. Er hat super viele Big Plays gemacht, das habe ich eben schon kurz gesagt, also gegen Wisconsin zum Beispiel, die ganz wichtige Interception am Ende. Und ich würde, den würde ich schon, wenn ich eigentlich jetzt so durchgucke, ist schon ein bisschen her, dass ich den angeschaut habe, habe ich mir sogar aufgeschrieben, dass ich den relativ vielseitig einsetzen würde. Also das, diese Mischung daraus, dass der physisch als Tackler ist, dass man den vielseitig einsetzen kann und dass der mit total viel Energie spielt, das sind auch Dinge, die sind für NFL-Teams wichtig. Was hast du da hinten für Jungs stehen? Bringen die dein Team auch irgendwie von der Energie und von der Motivation weiter? Das ist hier definitiv der Fall. Der ist auch spannend als Box-Safety. Gegen Screenplays macht er da, also kann der auch wirklich, wenn er da geblockt wird, da kann der wirklich einen Unterschied machen gegen Wide Receiver, die der auch meistens blocken. Hat viel
Box gespielt, ne?
Ja, genau. Also, ja. Ich finde den super.
Ja, kann ich dir nur zustimmen. Also, das, was er halt, was ihm vielleicht fehlt, also ich meine, das war zum Beispiel was mir aufgefallen ist. Wenn er halt mit dem Gesicht nach vorne läuft, deutlich besser als nach hinten.
Ja.
Und das macht er aber meiner Meinung nach einfach mit seinem Intellekt, mit seiner Art und Weise, das Game wahrzunehmen, in gewisser Weise auch wieder gut, weil er halt einfach, glaube ich, viel besser abschätzen kann, wo es im Endeffekt landet oder der Ball im Endeffekt landet. Und dann ist halt auch sowas, hey, ich will nicht sagen negiert, aber das wird halt, ist ein sehr guter Trade, um, ja, sagen wir mal, steife Hüften in gewisser Weise aufzuheben. Ja. Einfach, wenn du antizipieren kannst, wo soll es denn hingehen überhaupt. Ja. Okay, ja, die klare Nummer eins. Ich meine, wo könnte man ihn noch überall spielen lassen? Das ist vielleicht ein ganz lustiges Experiment. Hat so ein, also kriegst du bei ihm Isaiah Simmons-Vibes oder so gar nicht?
Naja, es ist schon, den habe ich damals auch extrem abgefeiert. Ich bin halt echt so ein Typ, der diese vielseitigen Spieler total liebt. Also ich, bei mir ist es immer eher, ich sehe da eher was Positives drin, als dass es dieses Tweener-Ding wird. Und wenn man sieht, dass der halt irgendwie über 6'4 ist, 33er Arme hat, das ist schon echt cool, ne? Dazu, ich finde, die Athletik ist halt auf Tape so viel besser als das, was man da jetzt irgendwie, was der da jetzt getestet hat. Und da ist es mir dann auch letztendlich egal. Wenn die Range ist einfach super, der hat die Länge dafür. Vielleicht, wenn er den einen Meter am Ende nicht macht, dann macht er das halt einfach dadurch, dass er springt und einfach ultra lang ist. Ich habe mir vom Architect tatsächlich All-Around Defensive Weapon aufgeschrieben. Ich glaube, das trifft es auch ganz gut. Für mich ist das der beste Spieler dieser Draft-Klasse. Weil der auch einfach Instinkt hat, der ist fluid in seinen Movements, das ist einfach, ich finde den auch teilweise spielt er auch wie so ein Cheatcode gegen den Run, also der macht halt fast alles gut, gibt ganz wenige Dinge, müsste eigentlich echt mir schon fast Dinge ausdenken, wo ich sage, dass der halt wirklich nicht gut da drin ist, wenn man auch so gegen Florida State diese beiden Interceptions anguckt, das ist halt einfach, ne, das ist einfach richtig, richtig heftig. Und deswegen, also ich glaube schon, dass man den sehr, sehr vielseitig einsetzen kann. Ne? Also 220 Pfund, also gerade mit irgendwie einem Dime oder sowas, dann kann man den irgendwie schon auch mal so als Dime-Linebacker im Slot, dann Safety in Cover 2, auch durchaus mal Single High. Ich glaube, den kannst du halt super flexibel da rumschieben. Und das sind halt die Pieces, das sind halt so Mismatch-Pieces, damit du flexibel darauf reagieren kannst, was vor dir passiert. Also wenn du jetzt zum Beispiel einen super athletischen Receiving Back im Backfield hast, der aber auch ganz gut laufen kann, ne? Also ich sag mal so, wenn da Deebo Samuel rumläuft, dann ist es halt nice, wenn du solche Waffen dahinter stehen hast. Das heißt nicht zwingend, dass der jetzt Deebo Samuel in Man-Coverage nehmen sollte, ne? Also, aber ich weiß auch nicht, ob es solche Safeties gibt, die jetzt das machen können. Aber dann kannst du halt trotzdem sagen, okay, wir nehmen jetzt den einen Spieler hier an der Stelle weg. Also wenn der jetzt zum Beispiel außen irgendwie, keine Ahnung, ein bisschen größerer Cornerback steht oder ein kleinerer Cornerback, dann gegen den größeren Receiver steht, der da vielleicht nicht sein, dann stellst du da halt Hamilton hin und wechselst die, dass es da halt, also ich glaube, du hast halt viel mehr Möglichkeiten dadurch, wie du deine Defense auch spontan ausstellst, wenn da mal was passiert irgendwie, womit du vorher nicht gerechnet hast. Und das ist super wertvoll. Also richtig
genial. Ja, oder auch Tight Ends. Ich meine,
genau, Tight Ends
gerade wenn man Richtung 49ers oder Chiefs guckt, mal jemanden zu haben, der Kittel oder Kelce da für ein ganzes Spiel in einer gewissen Zone oder gewissen Range aus dem Spiel nehmen kann, es ist einfach wahnsinnig viel wert. Und das ist halt auch nur ein Trade, sagen wir jetzt mal, wo er halt einsetzbar ist. Du kannst, wie du schon sagtest, kannst du theoretisch überall hinpacken.
Ja. Also,
das ist Wahnsinn. Und ich verstehe es halt nicht. Also man hat, klar, diese 4-5-9 waren es jetzt, glaube ich, im Endeffekt beim Pro Day, plus halt die Verletzung am Ende mit dem Knie. Aber ganz im Ernst, also null Verständnis für, dass hier der Drop im Moment stattfindet. Und das ist halt auch was, wo ich sage, okay, da sind wir wahrscheinlich, oder irgendwann, finde ich, erreicht man immer so den Punkt in der Draft-Coverage, wo die neuen Takes fehlen. Und dann halt aus unverständlichen Gründen Spieler, die eigentlich auf Tape insane waren, bis über ihre theoretisch ganze College-Karriere, die dann einen gewissen Drop mitnehmen, in gewisser Weise, den man so nicht erklären kann. Da frage ich mich immer, ist das einfach von den, ist das Medien geschuldet oder finden die Leute dann durch intensiveres Schauen von Tape, durch athletische Evaluation wirklich noch was? Also das gilt sowohl für Derek Stingley als auch für Kyle Hamilton, die ja beide nicht mehr da sind, wo sie vielleicht vor anderthalb, zwei Monaten waren.
Ja, also das Argument grundsätzlich, ne, dass man mehr Tape guckt und so und auch nochmal andere Ansätze von anderen hört und sagt, ah, vielleicht muss ich da nochmal reingehen. Football ist halt einfach super komplex. Gerade bei den Quarterbacks habe ich das gerade auch wieder so ein bisschen. Jedes Jahr nehme ich es wieder vor, dass ich es nicht mache und dann denke ich mir wieder, ah, weiß ich nicht. War das jetzt so richtig, was ich da gemacht habe? Ne? Und dann finde ich es aber auch dumm, sich da hinzustellen und zu sagen, ja, ich behalte mein Ranking jetzt genau so, obwohl ich jetzt gerade mittlerweile anderer Meinung bin. Ne? Also es ist ja auch, das ist total stur, finde ich auch irgendwie dämlich.
Ja.
Bei Hamilton ist es, also ja, wenn Leute sagen, Cornerback Safety ist jetzt nicht so Positional Value, wo ich auch sage, das ist eigentlich falsch.
Hat gerade sich heutzutage mittlerweile komplett geändert, meiner Meinung nach.
Genau, dann wird aber oft gesagt, du findest halt die Safeties, die findest du trotzdem später. Dann ich so, ja, okay, das verstehe ich. Aber das ist halt so ein Game Changer, ne? Und ja, weiß ich nicht. Also, wo ist Derwin James damals gegangen? In 17 oder so? Wenn sowas hier passiert, das fände ich echt heftig in so einer Klasse. Also, weiß ich nicht so. Und dann wird immer wieder, jetzt in unserem Mockdraft zum Beispiel hier in dem letzten, da wurde er tatsächlich an 1 von Jacksonville genommen. Keine Ahnung, das verstehe ich schon. Das würde ich wahrscheinlich jetzt auch, ich hätte da gar nichts gegen, ne? Also ich wäre wahrscheinlich einer von den wenigen Menschen, die das jetzt nicht da irgendwie völlig gegen wären.
Same.
Aber ich verstehe, also das würde ich wahrscheinlich auch nicht selber machen, weil ich dann sage, okay, naja, wenn ich jetzt solche Baustellen habe, dann nehme ich mir halt jetzt diesen Tackle oder ich nehme jetzt diesen Edge Rusher oder so, ne? Das würde ich wahrscheinlich auch eher in so eine Richtung gehen. Aber also, keine Ahnung, wenn er noch in der Top 10 ist, okay, aber wenn er aus der Top 10 rausfällt, boah, dann, ja, das fände ich schon echt bitter.
Ja, gerade mit den Teams, die vielen First-Round-Picks haben, da denke ich mir halt so, come on. Also, das ist ein Freebie dabei, der dir wahrscheinlich safe auf lange Sicht und wenn du ihn bei dir behältst, seine ganze Karriere dauerhaft da das Backfield instand hält. Also, nee. Und James ist, wie du schon sagtest, eigentlich das perfekte Beispiel dafür, der halt auch die Chargers-Defense komplett nochmal revolutioniert hat an der Stelle. Klar, durch Verletzungen, aber wenn er auf dem Platz ist, halt insane so.
Voll. Yes, macht richtig Laune, der Typ. Geiler Spieler.
Okay. Dann haben wir knapp eine Stunde übers Backfield, über das zukünftige Backfield der NFL geredet. Ich würde sagen, beziehungsweise ich würde nicht sagen, ich bedanke mich.
Sehr, sehr gerne.
Dass du mal wieder am Start warst. Wie gesagt, wir werden jetzt noch etwas frequentierter miteinander sprechen. Nicht nur Good Picks, Bad Picks, sondern halt, wie gesagt, auch dann live die 2 oder 3 Nächte, beziehungsweise 2 Nächte und einen Nachmittag durch.
Ja, safe. Das wird richtig, richtig nice. Also Leute, kommt da unbedingt rein. Ich weiß gar nicht, wie viele sind wir denn jetzt in dem Discord?
Wir nähern uns den 300. Ich glaube, wir sind um die 275.
Genau. Also das ist ziemlich akkurat hier. Das ist ziemlich cool. Also was da abgeht, es macht unglaublich viel Spaß. Also kommt irgendwie alle rein, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Macht richtig, richtig Laune. Und genau, aber wir werden es ja auch irgendwie auf Twitch und sowas zeigen. Also wenn ihr da nicht drin seid, dann könnt ihr uns trotzdem verfolgen und dann irgendwie auf einem Screen irgendwie den Draft live laufen lassen. Wenn ihr keine Möglichkeit habt, den irgendwo live zu gucken, dann bekommt ihr die Picks auch bei uns mit und dann wird das richtig, richtig gut.
Genau. Alles klar, dann.
Perfekt.
Wie gesagt, wir hören uns die Tage.
Yes.
Und ich gebe jetzt mal ab zum Simon, beziehungsweise zu mir und Simons Monolog. So, da sind wir wieder. Beziehungsweise ich bin auch nochmal mit am Start. Aber der Simon erhält jetzt das Wort. Ihr habt ja gerade von mir und Julian schon was gehört. Wir schließen das Ganze jetzt ab, die Cornerbacks und Safeties. Simon, bitte. Ich kann ja nochmal, also ich weiß ja noch nicht, weil... Sind wir mal ehrlich, die Aufnahme mit Julian findet einen Tag später statt. Ich kann ja dann schon mal gleich am Ende vergleichen mit dir, was wir unterschiedlich hatten. Aber ansonsten, ja, bitte.
Ja, also selten, dass ich so viel Redezeit auf einmal bekomme. Jetzt bin ich ja doch ein bisschen aufgeregt hier. Was soll man sagen? Ich werde jetzt mit definitiv keine In-Depth-Analyse geben. Wie gesagt, mein Top 5 auf beiden Positionen, Safety und Cornerback. Ich frage mich, inwiefern, also es gibt mit Sicherheit, bei euch werden wahrscheinlich die ein oder andere Reihenfolge anders sein, ob die Top 5 sich an sich unterscheiden, glaube ich, bei beiden Positionen aber irgendwie nicht. Okay. Also ich hätte schon gesagt, die Top 5 stehen eigentlich ziemlich fest in beiden Bereichen. Ja, doch, tatsächlich eigentlich. Also bei mir ist es eine relativ klare Geschichte. Ich meine, bei den Safeties geht das bei mir bis Runde 2, die Top 5. Danach sind wir schon in Runde 3, was die Round Projection angeht. Und bei Corners sind es alles First Round oder Potential First Rounds und danach dahinter. Also grundsätzlich vom Grading kann natürlich alles im Draft passieren. Also es gibt schon Unterschied. Mal gucken, ob's da auch Unterschiede zu euch gibt, ob bei euch ein anderer reingekommen ist. Ja, aber das weiß ich zum jetzigen Zeitpunkt nicht. Die Hörer werden es dann entsprechend hören. Fangen wir mit den Safeties an. Wie haben wir das letzte Mal gemacht? Sind wir von hinten von 5 auf 1 oder von 1 auf 5?
Von 5 auf 1.
Von 5 auf 1. Dann machen wir das auch so rum in der Folge. Fangen wir mit der 5 an auf Safety. Das ist für mich Jaquan Brisker von Penn State.
Okay. War meine 2.
Also ich muss sagen, ich habe ihn so einen leichten Tacken hinter den 3 darauf folgenden. Ja. War allerdings eigentlich von 2 bis 5 eine sehr enge Geschichte, finde ich. Es kommt drauf an, was du magst am Ende des Tages. Warum habe ich Jaquan Brisker jetzt erstmal auf 5 gestellt? Relativ wenig Erfahrung in Coverage im Vergleich auch zum Rest, der noch kommt. Aber, und das feiere ich so an ihm und ich glaube in Runde 2 eine super Sache. In der Form ist unglaublich, aber da gibt es auch ein paar von in der Draft Class. Unglaublich stark in Run-Def und extrem physisch, was ich eigentlich bei fast allen Positionen, ne, ich meine, bei D-Linern spricht man über Pass-Rush und wie gut sind die da drin, bei Linebackern, wie gut sind sie in Coverage auch zusätzlich, aber für so das absolute, die Basic-Tools in der Defense sind halt einfach Run-Defense, Tackling etc. Und da ist Jaquan Brisker richtig stark. Wie gesagt, weniger Erfahrung deep. Für mich dann gegebenenfalls doch eher ein Box-Safety in der Form. Natürlich zu leicht für einen typischen Linebacker in der Form. Aber in der Coverage muss man halt nur ein bisschen abwarten. Und da hat man darüber so ein bisschen mehr Upside. Deswegen die weitere Reihenfolge aus Safety 04 habe ich Dexton Hill für mich.
3 gewesen.
Okay. Was krass ist an Dexton Hill, ist, dass er unglaublich schnell ist. Nicht wirklich stark, hat viel Slot, glaube ich, auch gespielt in Michigan. Was halt so ein bisschen sein Problem ist, nicht im Run-Game, sondern mehr so in der Coverage, ist die Physis. Am Catchpoint unterwegs zu sein, etc. Aber ich glaube, als wirklicher Deep Safety mit dem Speed, den er hat, so viel Boden gut zu machen in dem Rahmen, das sind physische Tools, die sind sehr stark und deswegen fahre ich ihn insbesondere für ein Team, was dann entsprechend auf der Richtung Deep Safety unterwegs sein will, da Speed haben will auf der Position, dann ist das deren Guy. Ich habe ja ein First-to-Second-Round-Grade auf ihm. Also ich muss am Ende des Tages, wir haben natürlich noch nicht alle Positionsgruppen durch und auch noch nicht alles vorbereitet in der Form. Ich bin gespannt, aber wenn ich jetzt allein gucke, was hatten wir letzte Woche? Quarterback, Wide Receiver, Tight End. Gut, Tight End jetzt mal außen vor genommen, was erste Runde angeht. Aber kommt jetzt schon massig zusammen, was irgendwo in die Richtung erste Runde fallen könnte. Und es kommt noch einiges, nämlich die ganz tiefen Gruppen wie Edge, O-Line etc. Ich bin gespannt, weil alle können nicht in die erste Runde, aber ich könnte mir auch bei ihm vorstellen, je nachdem, dass er da in die erste Runde rutschen könnte.
Machst du das immer Projections für dich, wo du ihn nehmen würdest oder wo du glaubst, dass er geht?
Das ist mehr eigentlich oder das ist ein Mix aus beidem. Also meine Basis ist erstmal, wo ich ihn nehmen würde. Mhm. Und dann teilweise, wenn ich jetzt sage, zum Beispiel, manchmal habe ich nur eine Runde stehen, also 2 oder 1 oder 4 oder wie auch immer. Und manchmal habe ich Runde 1 bis 2. Bei Dexton Hill zum Beispiel Runde 1 bis 2. Ich könnte mir vorstellen, dass Teams ihn in Runde 1 nehmen. Ich würde ihn in Runde 2 nehmen. Positional Value ist ja auch so eine Thematik in der Form. Von daher 1 bis 2. Aber wie gesagt, wenn ein Team ist, was genau sowas sucht, Speed, Backend, Defense, kann er der Geil sein. Dann könnte ich mir vorstellen, dass er da in Runde 1 geht.
Okay.
Ja, alles, was da drüber kommt, also beziehungsweise zwei, die da drüber kommen, gleiche Thematik, auch Runde 1 bis 2 Grade. Fangen wir auf oder gehen wir weiter mit der Nummer 3 auf meinem Safety Board, Jalen Pitre. Mhm. Pitre oder Pitre? Ich weiß jetzt ja nicht.
Ich hätte jetzt Pitre gesagt.
Pitre gesagt, ne? Ja. Von Baylor, ja, etwas kleiner, der Junge, 5'11", 198. Hat größtenteils im Slot gespielt bei Baylor in der Form und leider auch kaum was anderes in der Form. Von daher, wie versatil er ist, muss man entsprechend gucken. Absolute Maschine, also wirklich absolute Maschine in Run Defense, beste, bester in FBS laut PFF, in der FBS 21 laut PFF, Run Defense Great. Das ist krass. Also diese Basics, von denen ich rede, die sind ja mehr als gegeben bei ihm. Die Frage ist natürlich, ja, so ein bisschen anders heißt für 5'11". Das schränkt ihn natürlich dahingehend so ein bisschen ein, wie man ihn nutzen kann in der NFL. Auch gegen Tight Ends, wenn, keine Ahnung, 6'4 Tight End um die Ecke kommt, wird halt irgendwann schwierig, den in einer gewissen Form auch zu covern. In der Form. Und das sind so die einzigen Concerns, in Anführungsstrichen, plus, dass man halt nicht wirklich weiß, wie versatil ist er, was kann er noch alles andere machen in der Form. Beziehungsweise, ich gucke jetzt gerade tatsächlich, Stand jetzt konnte ich mich gar nicht entscheiden zwischen Platz 3 und Platz 2. Ich habe jetzt einfach beide auf 2,5 gesetzt, weil auf der nächsten Position eine andere schon anders, ein anderer Spielstil als Jalen Pitre, Louis Cine, der ist auch richtig stark im Run-Game, ist ein bisschen einfach größer in der Form, hat auch einfach eine andere Range im Gegensatz zu Pitre, ist physisch sonst, ja, vielleicht, also jetzt nicht von der Größe her, sondern physisch nicht auf dem Niveau, hätte ich gesagt, wie Pitre, aber unglaublich stark im Kopf und unglaublich schnell im Kopf. Und was man häufig sieht, also die Vision, wo man von Running Back, sag ich mal, sieht, wer ist wie frei, wo laufe ich am besten her, das hat er halt auf der defensiven Seite des Balls, ist dahingehend seine, also den Winkel, in dem er zum Tacklen ansetzt oder wie er auch läuft, seine Routen quasi zum Tacklen sind perfekt und das macht er richtig stark. Ja, sind unterschiedliche Rollen. Ich finde beide unglaublich stark. Ich hätte eigentlich beide auf Nummer 2 gesetzt von der Safety Position und ja, auf 1 offensichtlich nicht, weil ja. Auf 1, ich glaube, das ist eine klare Sache. Ja, ich wüsste auch nicht, wie was anderes sagen soll. Das ist Kyle Hamilton, Notre Dame. Absolute, also ich habe gerade von Maschinen geredet, aber der hat halt echt alles. Ja. Also der hat wirklich alles. Ich habe mir eigentlich nur aufgeschrieben, als Fazit, er hat alles. Ist halt nur aufgrund seiner Größe nicht entsprechend flott unterwegs. Also zum Start hin, nicht so wirklich quick in der Form, was allerdings nicht allzu dramatisch ist, weil das kann er alles irgendwo ausgleichen durch die unnormale Range, die er hat. Ist einfach riesig, 6'4", riesige Arme. Er kann alles spielen. Im Grunde so von der Versatilität her wie Isaiah Simmons vor 3 Jahren. 3 Jahren, glaube ich.
Ja.
Da hat man ja auch überlegt, okay, wie setzen ihn die Teams ein? Machen sie jetzt Safety, machen sie Linebacker? Theoretisch kann der auch Cornerback, wenn er will. Im Grunde ist es Kyle Hamilton auch. Im Grunde könnte er eigentlich alles machen. Die Frage ist, wie setzt ein Team ihn so ein? Man möchte ihn eigentlich schon irgendwo Richtung Ball haben, also ballorientiert, vielleicht häufiger mal in der Box, im Slot, theoretisch, aber er kann im Grunde alles machen. Und das ist sein großes Potenzial und alles machen auf einem sehr hohen Niveau. Und das ist das, warum er auf vielen Draftboards auch entsprechend auf meinem am Ende sein wird, mit ganz oben sein wird oder ganz weit oben, weil es im Grunde eigentlich kaum Schwächen gibt. Eine kleine Verletzung oder Verletzung jetzt in 2021 musste im Vorhaus der Season raus, das ist natürlich blöd. Ja, aber keine Ahnung. Also mir würde nichts einfallen, was man an ihm noch besser machen könnte in der Form. Und die Chancen stehen so hoch, dass er ein absoluter Impact-Player in der NFL sein wird, dass er hier die klare Nummer 1 ist
im ganzen. Ich verstehe auch nicht, dass er jetzt auf dem einen oder anderen Board mittlerweile so ein bisschen droppt. Das werde ich auch mit Julian noch angesprochen haben. Aber oder seine
Einschätzung. Wo ist Isaiah Simmons nochmal gegangen? Draft. War das irgendwie Top 6 10. Oder so?
Ja, ne?
Ja. Also ich könnte mir vorstellen, es sind mit Sicherheit noch Unterschiede. Ich habe die jetzt nicht nebeneinander gelegt und beide verglichen. Aber allein vom Thema Versatilität hat mich da total an das Draft ja erinnert. Mit Isaiah
Simmons ging an 8.
Linebacker, willst du den so hoch? Gut, Micah Parsons letztes Jahr, aber das ist einfach was, der kann so viel wert sein in der Form für eine Defense, dass du da eigentlich kaum noch von Positional Value sprechen kannst, weil im Grunde fast drei Positionen miteinander vereinen.
Ja,
Safeties. Aber du hast Kyle Hamilton auch auf 1, ne? Um das nochmal abzurunden.
Ja, natürlich.
Wen hattest du von Petro oder Sine vorne?
Peter auf 4. Okay. Und ich weiß nicht, ob Sine oder Sine ist, weil weißt du, Sine macht. Also, I don't know. Aber es ist Nummer 5 bei mir. Oder er ist Nummer 5 bei mir.
Ich bin gespannt. Also, ganz ab davon gefällt mir auch, vielleicht jetzt einen kurzen Satz danach. Also, ich habe alles. Danach kommen noch drei, so mit Dritt- bis Viertrunden-Grades. Also, wahrscheinlich wird es eher in Richtung dritte Runde gezogen, weil es danach halt sehr abflacht. Was Safeties angeht, aber auch da findest du echt noch drei wirklich gute Safeties mit Joseph, Cross und Cook. Ja. Bin ich auch sehr angetan von allen dreien, insbesondere so in Richtung Runde 3. Auch eine gute Sache, allgemein die Safety Class. Also wenn du eine brauchst und einen Zweitrunden-Pick oder Drittrunden-Pick ausgeben willst, wirst du auch einen finden, der contributen kann. Danach flacht sie natürlich der Form sehr ab. Also ich bin gespannt, welches Team da wie pickt am Ende des Tages. Aber grundsätzlich gefällt mir die Safety-Klasse echt gut.
Ja.
Ja, so viel dazu. Cornerbacks. Nicht ähnlich wie bei den Safeties, weil es, ich glaube, es wird anders als bei Kyle Hamilton an der Spitze von den Cornerbacks die ein oder andere unterschiedliche Meinung geben, sage ich mal in der Form. Da ist es zumindest meiner Meinung nach, weil da hat man einfach schon in alle Richtungen was gesehen, nicht ganz so eindeutig in der Form, auch wie es weiter runtergeht in der Form. Ich bin jetzt gespannt und da bitte ich zu entschuldigen, dass ich definitiv kein professioneller Draft Evaluator bin und was Prospect angeht, aber ich bin mal gespannt, wie meine Einschätzung so rüberkommt, letztendlich was die Top 5 angeht, weil ich glaube, es gibt da so die ein oder andere Überraschung am Ende des Tages drin. Und fangen wir auch wie bei den Safeties einfach hinten an. Auf Platz 5, Kair Elam. Für mich die klare Nummer 5 in der Form. Also ich habe mir das so ein bisschen aufgeschrieben, um das einzuordnen. Wer ist denn jetzt vor wem und warum? Und das ist ja nicht immer alles ganz so einfach bei so vielen Namen. Der Grund ist eigentlich tatsächlich der, er ist deutlich besser als die dahinter kommen und doch schon nochmal ein anderes Niveau als die davor kommen, für mich. Er ist aber trotzdem, also wer den am Ende der ersten Runde bekommt, definitiv, ob es jetzt ein Stil ist, würde ich nicht sagen, aber ich glaube, da ist er perfekt aufgehoben und da kriegst du einen super Spieler auch für einen ordentlichen Value, was den Draft angeht. Unglaublich viel Erfahrung. Knapp 1000 Career Coverage Snaps im College gehabt, absolute Voraussetzung gegeben für einen Number One Corner, 6'2", 1,96, mit einer starken Press Coverage in der Form. Das Einzige, was er so halt so ein Problem ist, Problem hat, ist ein bisschen Penalty Heavy. Da bin ich persönlich als 49ers-Fan aus der letzten Saison etwas gebrandmarkt. So PIs sind halt schon sehr scheiße, so viel Spielfluss. Das kann dir so ein Game ziemlich schnell kaputt machen. Ja, da muss man gucken. Aber ich glaube schon, dass also wie gesagt, er hat die ganze Ability, Playmaking-Ability, auch die Physis, sage ich mal, in der Form, die du brauchst für die Position. Wenn das dein größtes Problem ist, dann ist das, glaube ich, was, wo sich die Teams denken, ey, das können wir fixen. Nein, dann kriegen wir das schon in Line. Und wie gesagt, feiere ich enorm Kai Elam, super Cornerback bei mir auf 5, weil die 4 davor einfach richtig, richtig stark sind. Wo hast du Elam?
Auch an 5.
Ja, tatsächlich. Da können wir schon mal einen gleich. Jetzt werden wir aber gleich keinen mehr gleich haben.
Nein.
Auf 4 habe ich nämlich Trent McDuffie.
Das ist meine Nummer 2 gewesen.
Ja, für mich vollkommen nachvollziehbar. Ich glaube, selbst über Platz 2 kann man streiten, wer da drauf sein soll. Auf Platz 1 kannst du streiten. Und was ist mit Booth, was ist mit Duffy? Also es ist so unglaublich eng. Es kommt drauf an, was dir selber so vielleicht an einem Cornerback gefällt.
Ich kriege halt voll die Chris Harris Jr. Vibes, wenn ich den sehe.
An wen ich auch denken musste hier, jetzt fällt es mir natürlich gerade wieder nicht ein. Hier, wie heißt er von Chargers? Letztes Jahr.
Asante Samuel.
Ja, auch so okay. Ein bisschen vom, so grundsätzlich. Ein paar Vibes. Wenn es Chris Harris Jr. ist, dann müsste aber undrafted gehen, Trent McDuffie. Ich weiß nicht, ob er das schafft am Ende des Tages. Nee, Trent McDuffie, würde man sagen. Absolutes Elite Potential. Das Bittere ist halt einfach nur erst 5'11. Mhm. Kurze Arme, also wirklich scheiß kurze Arme. Und da ist halt die Frage, inwiefern hat er da auf NFL-Niveau die Chance, ich meine, es gibt unterschiedliche Schemes und du kannst ihn unterschiedlich einsetzen, aber hier und da willst du vielleicht auch mal Press spielen. Und das ist halt schwierig mit kurzen Armen. Insbesondere gegen Elite Competition, wenn du die in einer NFL hast. Und da ist die Frage, ob du ihn dann anders zurückgezogen einsetzen musst, etc., was dann auch wieder Lücken offen macht. Und das ist die einzigen Concerns, die ich quasi seinerseits habe. Ansonsten ist er absolut Elite. Es ist halt die Frage, ob du, also wenn er Slot spielen würde, wäre das, glaube ich, auch ziemlich krass. Aber ist die Frage, ob du Trent McDuffie hoch draftest, nur um ihn dann im Slot starten zu können. Das wäre halt auch blöd. Deswegen, das ist so der einzige Punkt, aber ich kann mir ja definitiv vorstellen, dass er das, sag ich mal, überkommen kann in der Form, dass er da trotzdem in einer NFL unglaublich ausrastet und die Coaches dann Weg finden, ihn perfekt einzusetzen. Von daher sehe ich ihn auch ganz weit oben am Ende des Tages. Und wenn du ihn an Nummer 2 Corner draftest, gehe ich da auch vollkommen mit d'accord. Also da bin ich da ziemlich offen. Du hast ihn auf 2. Ich habe auf 3 jetzt Andrew Booth Jr. von Clemson. Den fall ich. Also
ja, das hast du mir schon gesagt.
Was habe ich in meiner Zusammenfassung stehen? Ich glaube, ich habe einfach nur, ja genau, love him. Also es ist, so stelle ich mir eigentlich einen Corner vor. Kann alles, unglaublich explosiv. Der hat eigentlich nichts, wo er wirklich schlecht drin ist, außer, und da nehme ich jetzt mal eine Ausnahme von meinen üblichen Statements, so die Basics in Defense, Tackling und so. Ich glaube, das kannst du dem beibringen und dann ist es ein Corner, der keine wesentlichen Schwächen hat, der die Athletik hat, Spielintelligenz, eigentlich alles, was du haben willst. Und ich glaube, das kann so einer sein, der ja im ersten oder vielleicht sogar im ersten, aber im zweiten Jahr dein absoluter Number One Corner im Team sein kann. Und auf absolut hohem Niveau mit definitiv dem Potenzial, Elite zu sein. Und ich finde nichts wirklich, wie gesagt, Tackling, aber ich glaube, das kannst du dem irgendwie coachen. Ich finde den perfekt. Also wenn du alles, was du haben willst, und der Vorteil ist noch dazu, der ist halt eigentlich nirgends oder selten irgendwo auf 1 oder 2 Corner gerankt. Das heißt, du kannst den Mitte, erste Runde, Mitte, Late, erste Runde, kannst du den abgreifen. Und das ist absolutes Value, glaube ich. Ja, ich feiere den Kerl.
Man muss auch sagen, bei den Cornerbacks hier, also gerade meine Top 3 sind so eng beieinander. Also da hätte theoretisch jeder auch auf 1 landen können. Ich weiß nicht, also ich habe jetzt Booth so ein bisschen da rausgezogen aus den Top 3, nochmal einen kleinen Step und dann nochmal einen Step zu Elam, wie du gerade schon sagtest, der ist halt auch nochmal etwas weiter hinten bei mir. Aber gerade die Top 3, so, du hast ja jetzt auch noch 2 davon offen, das ist halt insane. So, die sind alle theoretisch für das, was man sucht. Also meiner Meinung nach kannst du da sehr speziell picken, je nachdem, was du möchtest.
Ja, 2 und 1. Ich habe auf 2 Stingley und auf 1
Gartner. Okay. Ich hatte Stingley auf 1 und Gartner auf 3.
Also das, was Stingley schon gezeigt hat in seiner College-Karriere, ist also absolute Elite. Also das, die Upside, die er hat, ist ja, also sky is the limit, kann man ja fast sagen. Und
die, du hast gesagt, so viele Red Flags, ne?
Also für mich ziehen ihn die beiden Red Flags, und das ist einmal die Inconsistency in den letzten beiden Jahren plus Injury History in 2020 und 2022. Hm. Einmal Bein, einmal Fuß, sind für mich halt Red Flags. Die ist mir dann in Anführungsstrichen nicht mehr möglich. Also das droppt ihn bei mir nicht jetzt irgendwo so brutal signifikant, aber das, ich meine, er ist immer noch Nummer 2 bei mir, aber das droppt ihn bei mir so weit, dass ich die physischen Tools, die Athletik, die ein Gartner hat, da nicht mehr hintersetzen kann. Also für mich ist Gartner ganz, ganz oben, 6'3", 200. Ich wüsste keinen, vielleicht nur nochmal zum Julio Jones, der den an der Line of Scrimmage physisch übertölpeln könnte, wenn man es mal so sagt, in der Form. Gut, und Devontae Adams macht es dann vielleicht anders, ein bisschen shifty und sonst so, aber physisch wird er gegen niemanden ein Problem haben in der NFL. Ist einfach komplett krank. Der Speed ist vielleicht relativ average, aber solange der Kontakt halten kann, und das kann er mit seiner Physis und mit der Art und Weise, wie er Press spielt. Ich meine, die reden ja alles, was man liert, da reden sie dann immer von, ja, Island, Press Island, Cornerback und so weiter.
Source
und
das Island. Ist halt der,
was?
Source Island.
Genau. Ist halt der perfekte Cornerback dafür. Du setzt ihn auf einen Receiver, das kannst du mit ein paar machen, auch mit einem Stingley, und die anderen haben da auch eine Chance, definitiv, aber machst das und dann kannst du die Seite des Feldes einfach erstmal ausblenden und dich um den Rest kümmern. Und was hatte ich gelesen, hat man schon vor ein paar Wochen drüber geredet, ich glaube, in den letzten 3 College-Jahren, in seiner gesamten College-Karriere keinen einzigen Touchdown zugelassen. Mhm. Also komplett krank. Für mich die 1, mit dem reinen Talent, also von der Physis jetzt mal abgegeben, vielleicht noch einen leichten Tacken hinter Derek Stingley, aber wie gesagt, die Red Flags und das, was Gartner athletisch bietet auf der Position, lassen Gartner für mich hier auf 1 stehen am Ende des Tages und Stingley auf 2, aber nichtsdestotrotz, also 5, du kriegst 5 richtig, richtig starke Cornerbacks in der ersten Runde, alle mit absolutem Starterpotenzial direkt in Year One. Und wenn man so ein bisschen danach guckt, es flacht halt so ein bisschen ab. Also so in Runde 2. Ich habe eigentlich, also nach Elam kommt bei mir alles 2 bis 3 Rundgrades, Grades, wo du auch echt viele gute und insbesondere auch Corner hast, je nachdem, wie du die einsetzen willst, wo du eigentlich den perfekten Fit für dich finden kannst. Jeder von denen hat irgendwo seine 1 oder 2 Sachen, wo du sagst, das ist nicht wirklich gut, aber allein Runde 2 bis 3, Kyler Gordon, Roger McCreary, super, super Value in der Form und auch nach hinten wächst, findest du noch sehr interessante Spieler auf der Position, die auch so noch was bieten können. Und einen vielleicht, den ich noch kurz rausstellen wollte, weil der echt krass war und ich den eigentlich voll gerne bei den 49ers hätte, aber jetzt haben wir Ray McCloud am Start, deswegen große Frage dran. Marcus Jones, absolut, absolut krasser Typ. Ich meine, für Cornerback halt schwierig, weil er ist halt 5'8". Also ist halt schon echt winzig. muss man wirklich sagen, 174 Pounds. Aber den schon allein, keine Ahnung, wenn du den Runde 4 oder 5 bekommst als Special-Teamer, kranke Scheiße.
Ja.
Also als Returner unglaublich krank. Ja, aber ansonsten auch Cornerbacks. Also die Secondary-Group in diesem Draft ja mit Sicherheit auch gut tief in der Form. Also du findest relativ weit oben was. Du hast so ein bisschen in der Midrange, es ist nicht mehr allzu viel übrig, so 2 bis 3, da findest du jetzt keine 6 oder 7 Guys pro Position, wo du draften kannst, anders als ja, wahrscheinlich O-Line oder D-Line in der Form, aber du findest da ganz weit oben unglaubliche Klasse, also wirklich Elite-Tier und nach unten, auch in den späteren Runden, sehr viele Complementary Pieces, womit man gut arbeiten kann, glaube ich. Gefallen mir beide ziemlich gut und die Top 5 bei beiden Gruppen jetzt Cornerback und Safety richtig stark. Also,
ja. Okay, ja. Dann war's das für heute. Wir hören uns dann nächste Woche mit wieder einem Gast. Das wird dann auch gesplittet sein. Mit ihm machen wir die Edge-Klasse zusammen und legen dann Donnerstag machen wir mit ihm Edge und legen dann am Montag.
Montag. Genau.
Also nächste Folge erst am Montag, nächste Woche.
Machen wir das am Montag?
Das kannst du, ich bin da frei. Okay. Wenn ich nicht gerade mit dem Hammer an der Wand stehe, dann bin ich relativ flexibel.
Ja, schauen wir mal.
Verraten wir denn, wen wir zu Gast haben?
Ja, also ich hoffe, es wird nicht kurzzeitig verschoben, aber... Ja,
beim letzten Mal haben wir 3 Wochen mit ihm hin und her.
Ja.
Bis es also geklappt hat.
Gehen wir mal nicht davon aus. Also die geneigten Hörer werden dann wissen, um wen es sich handelt.
Ja, und dann Friend of the Pod. Genau. Pro Football Focus. Und mehr verraten wir nicht, genau. Und mit ihm machen wir Edge und legen dann noch D-Line und Linebacker selber nach. Am Montag und mit André kommt dann die folgende Woche die O-Line und Running Backs.
Das ist, es wird für mich die mit Abstand entspannteste Folge, finde ich immer. Ihr dürft euch wieder darauf freuen, auch die ihn noch nicht gehört haben. Also wir hatten ihn jetzt schon wie oft? 3-mal, 4-mal?
Ah, ich glaube vier oder 5-mal sogar schon.
Ja, ne? Am Start ist es einfach zu köstlich. Also wer sich Draft Talk anhören will, Spieler Evaluations, das wird wieder mega geil. Im Grunde kannst du ich kaufe mir, glaube ich, Popcorn, lehne mich zurück und höre mir das alles auf, mache vielleicht ein paar Notizen zwischendurch zu ihm und wiederhole das dann einfach. Nein, Spaß. Also es wird mega geil. Also, und dann ist ja schon fast Draft.
Dann haben wir schon fast Livestream-Woche.
Kranke Scheiße.
Ja.
Ja, also wer da auf dem Train bleiben will, aber ich gehe mal davon aus, du mit Julian werdet einige Male drüber gesprochen haben, auch über den Draft-Discord.
Achso, ja, habe ich natürlich wieder vergessen hier an der Stelle. Draft-Discord, Link in der
Beschreibung. Aber ihr werdet ja mit Sicherheit 20 Mal erwähnt haben.
Ja, ich hoffe es. Wir nähern uns den 300, also es wäre schön, wenn wir die noch voll bekommen würden vom Draft.
Ja, die 500 machen wir noch voll.
Die 500, okay, alles klar.
Haben wir noch einen Monat.
Ja, das stimmt, ja, einen ganzen Monat. Gut, dann wünschen wir euch eine wunderschöne Woche. Hören uns dann in der nächsten, beziehungsweise quasi in der übernächsten. Mhm. Aber es ist dieselbe Woche. Macht's gut und haut rein.
Peace.